Habt ihr euch mal gefragt, ob euch Geld glücklich machen kann?
Am Ende muss ich schon sagen, dass gegenüber dem Kontostand da drauf zu gucken und zu sagen, wow, das habe ich jetzt, versus genau, wie fühle ich mich, und dieses ständige Rennen, ja, dieses ständige Beweisen, so, du musst allen was beweisen. Der Unternehmer an sich in diesem ständigen Überlebenskampf oder einfach in der ständigen Angst ist, genau, alles zu verlieren.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Habt ihr euch mal gefragt, ob euch Geld glücklich machen kann? Das ist eine Frage, die ich denke, jeder sich mal gestellt hat. Und die gute Nachricht ist, heute habe ich jemanden mitgebracht, mit dem ich das auf jeden Fall ein bisschen genauer erforschen möchte, die Frage. Vielleicht findet man eine Antwort. Ich bin gespannt. Und der Gast sitzt mir hier schon gegenüber. Er hat eine ziemlich spannende Entwicklung hinter sich gebracht. Und zwar hat er den Weg von einem Multimillionär inzwischen zu einem Minimalist durchgemacht. Und er ist bereit, seine Geschichte mit uns zu teilen. Sein Name ist Heiner Scholz. Und ja, freut mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier in dein Reich eingeladen hast. Herzlich willkommen.
Cool, danke dir. Ja, schön, dass ich da sein darf. Also, stimmt eigentlich. Ja, schön, dass ich mit dir zusammen hier sein darf.
Ja, deswegen direkt meine erste Frage. Wieso sitzen wir hier eigentlich auf dem Boden?
Ja, weil wir festgestellt haben, dass es hier kaum Möbelstücke gibt.
Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema.
Dass wir dann am besten auf dem Boden sitzen und.
Ja, du. Also, ich finde es mega spannend. Auch das erste Mal für mich jetzt hier. Ich bin immer mobil hier beim Aufnehmen, aber jetzt mal hier auf dem Boden. Genau, dann lass uns mal so ein bisschen gleich mal einsteigen, so in deinen Weg. Ich habe jetzt mal so ganz plakativ gesagt, so vom Multimillionär zum Minimalist. Bevor man überhaupt so eine Entwicklung durchmachen kann, muss man erstmal Multimillionär werden. Deswegen, vielleicht, wie bist du Multimillionär geworden, oder um noch ein paar viele Schritte so zurückzugehen, was arbeitest du? Hol uns mal so ein bisschen in deine Welt rein, was dich zu dem letztlich Multimillionär geführt hat. Hol uns da ein bisschen rein.
Ja, da muss ich mir überlegen. Ich glaube, ich würde trotzdem, genau, vielleicht kurz, was ich arbeite, ist, wir bauen Arbeitswelten, Lebenswelten für Firmen, also Büros, die viel stärker am Erlebnis ausgerichtet sind, Büros, die einen kreativer machen, die Menschen viel mehr Lebenszeit schenken, sie glücklicher machen, aber auch erfolgreicher, produktiver, schneller, bessere Produkte zu entwickeln und zu bauen. Das ist so das Ziel unserer Kunden. Und genauso haben wir jetzt, glaube ich, über 40.000 Quadratmeter für 4.000 Menschen inzwischen gebaut und entwickelt. Und aber das hat mich nicht dahin gebracht zu diesem Multimillionär, was du gesagt hattest, wobei ich das ja lange nicht mehr bin. Also ich habe ganz viel verloren, deswegen sitzen wir hier auch auf dem Boden. Genau. Aber was hat mich damals dazu gemacht? Ich glaube, eine Haupteigenschaft, und das war die, dass ich Legastheniker bin und immer ein Sechser im Diktat geschrieben habe, und irgendwann war es eben nicht mehr mein Ziel, unter die 22 Fehler zu kommen, weil ich das nie hingekriegt habe. Und ich glaube, diese Fähigkeit anzunehmen, dass wenn man Fehler macht, dass man trotzdem wertvoll ist. Das war so eine ganz wichtige Erkenntnis, die mich eigentlich durch mein ganzes unternehmerisches Leben geführt hat. Ja.
Okay, krass. Also ich muss sagen, in der Schule, das kann ich absolut verstehen, Diktat, das war nicht meine Welt. Ich hatte auch 5 bis 6 und überhaupt, das kann ich echt verstehen. Aber das heißt, das ist ja auch vielen Leuten in der Schule nicht bewusst, vielen Eltern vielleicht auch nicht. Es heißt überhaupt nicht, dass du nicht intelligent bist oder kein wertvoller Mensch bist, bloß weil du irgendwie durch das Bildungssystem da nicht irgendwie durch eine Form gepresst werden kannst.
Ich glaube, es ist sogar eher andersrum. Ich denke eigentlich, dass jedes Kind, was es schafft, so wirklich zu lernen, außerhalb der Regeln zu handeln und trotzdem erfolgreich oder glücklich zu sein, vielmehr glücklich zu sein, wird später im Berufsleben unfassbar erfolgreich sein. Also jedes Kind, was oder vielleicht auch bei mir eben genau diese Erkenntnis eben nicht immer alles zu schaffen, was ja eigentlich so die Gesellschaft von dir erwartet, dass du musst überall der Beste sein, überall in diesem Wettbewerb sozusagen, ja, und es ist ja ganz schwer, du hast 30 Kinder und allein beim Sport trittst du an und am Ende ist die Frage, wer ist die schnellsten 50 Meter gelaufen, ja. Es wird nur einen von 30 geben, das heißt 29 sind grundsätzlich einfach mal unglücklicher, dann kannst du es noch in Mädchen und Jungs teilen, man kann sagen, Mädchen sind ja generell immer schlechter, was ja dann noch eine noch schlimmere Aussage ist eigentlich in diesem Wettbewerb an der Stelle. Und dann hast du eben nur noch 15 Jungs, aber trotzdem ist es so, dass 14 einfach die ganze Zeit das Gefühl kriegen, dass sie was nicht können und einer eben dann gewinnt. Und ich glaube, diesem zu lernen, mit dem umgehen zu können und trotzdem zu spüren, dass man erfolgreich sein kann, das ist leider jetzt etwas, was die Schule oder unsere Schule heute noch nicht so ganz gut vermittelt. Hm. Trotzdem hat es mich zu dem gemacht und war eigentlich eine gute Lehrzeit. Aber es war vielmehr, glaube ich, die Erkenntnis in mir selbst, einfach zu merken, dass ich trotzdem durch die Schule komme, obwohl ich solche Fehler mache.
Ja. Okay.
Und das ist vielleicht nur, das meine ich eben, diese Brücke zum Unternehmer, dass einen guten Unternehmer von einem schlechten, glaube ich, unterscheidet eigentlich die Geschwindigkeit, in der er Fehler macht und aus den Fehlern lernt. Und die Häufigkeit wiederum, wie oft das passiert. Mhm. Ja. Und das ist das, was wir heute ja auch merken, wie sich die ganze Welt versucht, neu zu erfinden und neue Startups irgendwo rauskommen, dass eigentlich die diesen iterativen Prozess am schnellsten drehen können, sind gleichzeitig auch die am schnellsten vorwärts kommen.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das auch erfolgreiche Menschen ausmacht, dass man aus seinen Fehlern lernt. Aber auf deinen Job, denke ich, werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen. Jetzt wäre noch so meine Frage an dich, wenn du jetzt mal weg von dem Job gehst, aber du sagst, du warst Multimillionär.
Schon lustig eigentlich. Ja,
ja, aber
nee, inzwischen ist es das. Das war ein ganz schön schmerzvoller Prozess, das jetzt auch irgendwie lustig zu finden, ja, angenommen zu haben. So würde ich es eher sagen.
Ja. Was hat dir aber an dem Lifestyle oder an dem Gefühl mit dem Geld und mit dem, was du damit machen konntest, was hat dir da eigentlich am meisten Spaß gemacht zur damaligen Zeit? Nicht aus der heutigen Perspektive, sondern was würdest du sagen, hat dich damals am meisten erfüllt an dem Lifestyle vielleicht? Weil ich würde jetzt nicht sagen, oder warst du vielleicht sogar unglücklich? Hast du da schon was gespürt oder bist du da voll drin aufgegangen?
Naja, ich glaube, das total Spannende ist ja, genau, das ist echt, wie du das fragst. So. Das, was auf dem Papier steht und vielleicht auch in deiner Selbstauskunft steht, die du an die Bank schickst und berechnest und oder nach einer Firmenbewertung dasteht oder als Kaufpreis für einen Unternehmensteil, den du verkaufst, plötzlich dasteht und du eben den mehrfachen Millionenbetrag auf dem Konto siehst, das sind einmalige Momente oder das sind Momente, wo du, klar, wer hat das, dass er einen Millionenbetrag, mehreren Millionen in einer Überweisung bekommt und das dann auch sieht. So, dieser Moment ist natürlich schon ein weirder Moment. Ja, also irgendwie ein kurzes Gefühl. Und ich glaube, so zum Angeben ist es natürlich auch ziemlich geil.
Hast du auch angegeben damals?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, meine Freunde haben das kaum mitgekriegt, auch wo wir da jetzt eben ein Geschäftsfeld verkauft haben und was wir dann gekriegt haben. Aber das, was ich sagen will, ist genau, du hast eigentlich diese Momente und du siehst es und siehst vielleicht tolle Autos und ein schönes Haus und siehst den Menschen so von außen. Was du aber nicht siehst, ist eigentlich das, egal wie wir da rausgucken und auch in die Startup-Welt, eigentlich jeder, der als Unternehmer tätig ist, dass der sich, dass er monatlich sich in der Angst befindet und manchmal sogar wöchentlich oder täglich alles zu verlieren.
Tatsächlich hat man da echt die permanente Angst.
Permanente Paranoia. Und diese Paranoia ist es gleichzeitig, das ist wie bei dem Spitzensportler, so ein bisschen, der jetzt die Tour de France fährt, kann nur einer das gelbe Trikot kriegen. Und sobald er das Trikot hat, hat er eigentlich die ständige Paranoia, überholt zu werden, dass doch jemand anderes schneller ist. Und er guckt natürlich dadurch, dass er noch besser wird wie alle anderen, aber das aus einem ganz ungesunden Antrieb. Ja, eben, das ist so das, was ich meine, dass auch in der Zeit, ich hatte eigentlich nur Probleme, also die ganze Zeit. Und natürlich mit der Größe der Firma, mit der Erhöhung des Wertes, aber auch der Anzahl der Mitarbeiter und der Größe der Projekte und so weiter, sind auch die Probleme größer geworden, die ständig gelöst werden mussten oder müssen. Ja. Und ich denke, viele Menschen wissen gar nicht, dass der Unternehmer an sich eben in diesem ständigen man kann fast sagen, Überlebenskampf oder einfach in diesem ständigen, der ständigen Angst ist, genau, alles zu verlieren und deswegen natürlich auch alle Energie die ganze Zeit einsetzt, um jede Strategie richtig zu machen, jede Verkaufsinitiative richtig zu machen, also jeden Cent, den er irgendwo investiert, natürlich auch richtig zu investieren, dass der wiederum zu weiterem Wachstum, zu weiterer Sicherheit, zu weiterer Stabilität führt. Und das Ganze dann auch noch, wenn du das nimmst und dann aber auch auf die Wirtschaft blickst, die ja in ganz anderen Zyklen inzwischen in Krisen reingeht, das vor 50 Jahren oder sowas, okay, da hatten wir auch eine krasse Zeit, aber also die Wirtschaft hat eben jetzt in den letzten 10 Jahren mit der Finanzkrise, mit den verschiedenen Krisenzyklen, haben wir da ganz andere konjunkturelle Herausforderungen die ganze Zeit. Und der Unternehmer oder auch die Firma und die Mannschaft muss natürlich viel schneller plötzlich gegensteuern und umlenken und neue Dinge definieren. Und deswegen, das meine ich so, das ist eigentlich ganz spannend, oder? Das am Ende muss ich schon sagen, dass gegenüber dem Kontostand, da drauf zu gucken und zu sagen, wow, das habe ich jetzt, versus
die innere Welt vielleicht, wie fühle ich mich?
Genau, wie fühle ich mich? Und dieses ständige Rennen, ja, dieses ständige Beweisen, so, du musst allen was beweisen, ja, und das wird auch von dir gefordert und vielleicht hat man es auch noch in sich drin programmiert, dass man das auch beweisen will, man will jedem zeigen, ich kann das, ich bin der Beste, ich gewinne die Tour de France, ja, ich stehe dann oben, ich halte meinen Pokal in der Hand, der Pokal ist eben dann die Millionenüberweisung.
Aber guck mal, was ich da krass fand, dass du jetzt erstmal sagst, die in der ständigen Angst zu leben, so, das war jetzt eine Sache, die ich jetzt gar nicht so gedacht hätte, als nicht Multimillionär. Ja. Secret is out, ich bin kein Multimillionär.
Es kommt noch, mit jedem Podcast.
Mit jedem Podcast. Aber
ja, irgendwann kommen die Millionen Views. So.
Ja, schauen wir mal. Ja. Und die andere Sache, die ich halt auch da spannend fand, ich weiß gar nicht, ob du es selber gemerkt hast, als du dann gesagt hast, die ständige Angst halt auch, also dass du das nicht verlieren willst.
Genau.
Und das finde ich schon im Leben generell ein gefährliches Mindset, wenn man sagt, ich möchte nicht was, was nicht verlieren, statt ich möchte was dazu gewinnen.
Richtig. Ja, und das ist mega. Also genauso wie du es sagst, und das ist ja, es ist eben meine Perspektive damals ist eben wirklich gewesen, immer mehr zu besitzen oder mehr Macht zu bekommen oder mehr Reichweite, mehr Anerkennung, mehr Feedback, mehr,
also von allem
mehr Stolz, eigentlich. Also immer mehr. Und egal wie du, ach genau, das ist ja auch das Gleiche, wie wenn die Welt blicken, so wir roden mehr Amazonas ab, wir vergiften das Wasser überall und so weiter. Also es ist egal was, es ist immer mehr. Das Marketing sagt Kauf, ja. Und überall fehlt eben genau dieser Gegensatz, ja, oder dieses eigentlich eher die Dinge langsamer anzugehen und viel bewusster
und vielleicht
viel,
auch richtig. Lieber langsam und richtig.
Genau. Ja, wobei das ist
als schnell und falsch, oder?
Ja, damals war ich auch immer der Meinung, dass ich das Richtige richtig mache. Und das ist auch das, was jeder Unternehmer natürlich denkt aus seiner Perspektive oder wir alle denken, dass wir wünschen uns ja die ganze Zeit, dass wir alles richtig machen und vergessen dabei, dass eben, wie gesagt, dass es auch gut ist, Dinge falsch zu machen, aus denen schnell zu lernen oder gut zu lernen und weiterzugehen. Und vielleicht, was ich noch sagen möchte, ist einfach dieses, was ich nie hatte, war das Innehalten, dieses Gefühl von anzukommen, dieses Gefühl von zu ruhen in mir.
Und zu sagen, ich bin so weit gekommen und ich bin jetzt zufrieden mit dem.
Jeden Punkt, den ich erreicht habe, war schon wieder geil, ein neues Ziel zu definieren. Also ich hatte ein 5-Jahres-Ziel, ein Jahresziel. Genau, es war einfach ein Ziel erreicht, bang, nächstes Ziel her. Und dann ging es darum, wie kann man das jetzt operationalisieren? Was sind die einzelnen Schritte pro Monat? Was sind die Ziele, die Kennzahlen für jeden Mitarbeiter, für jeden Bereich, um diese ganzen Ziele zu erreichen? Und diese ganze Leistungskraft, die wir da auch eingesetzt haben, klar, mega Mannschaft, geiles Team, aber auch genau wie, und das ist ja das Krasse dann auch, du bist eigentlich in dieser ständigen Angespanntheit, in dieser ständigen Verbissenheit, ja. Deswegen gibt's ja diese tollen Vergleiche von Leistungssportlern und Unternehmern, also wo du ganz viele Parallelen einfach setzen kannst, ja, auch der Leistungssportler, der immer auf dem Platz 1 strebt und natürlich ganz viel Disziplin aufbringen muss und ganz wenig auf seine innere Stimme hört, sondern ganz, ganz viel auf Kennzahlen, Daten, Fakten, Trainingszeiten und so weiter, Ernährung und auf viele, viele Dinge achtet, um am Ende sein Ziel zu erreichen. Ja, und der Verbissenste gewinnt, weil er wie so ein Ronaldo, weil er eben praktisch da einfach am stärksten getrieben ist durch irgendetwas, was man vielleicht ich jetzt besser auch für mich jetzt selbst erklären kann, aber in Summe wenig wissen. Und das andere ist eben, genau, man sieht halt eigentlich, kein Unternehmer redet so jetzt darüber, wie ich das tue, sondern die meisten
sind noch so ein bisschen gefangen eben, in der Welt auch, oder?
Naja, spielen die Rolle nach außen. Mhm. Du bist ja der Star. Also ich meine, ich habe mit unserer Sozialministerin, habe ich das Kindergeld 2 gemeinsam mit dem IK-Chef von Deutschland eröffnet in einer krassen Veranstaltung vor über 500 Leuten. Ich habe Vorträge hoch und runter in Deutsch und Englisch gehalten und eben über das Thema, ich war so dieses Bild von der erfolgreiche Selfmade-Unternehmer, der eben genauso auch in diese Dimension gekommen ist mit 1000 Euro umgerechnet Startgeld und in der ganzen Zeit auch größtenteils ohne Darlehen, sondern wirklich mit eigenem Geld, mit guten Partnern. Aber nach außen hin war ich immer der Happy Heiner und war für jeden sichtbar als so der Erfolgreiche. So. Und aber das Eigentliche, wie es wirklich bei mir war, wie es meiner damaligen Frau auch mit der Situation ging, was für eine Last ich der Familie auf die Schulter gelegt habe im Haus. So, ja. Und auch, es gab auch Situationen mit meinen Kids, wo ich im Nachhinein mich jetzt auch in einem anderen Bewusstsein auch von meinem ältesten Sohn auch entschuldigt habe einfach und gesagt habe, Mensch, es tut mir leid, wie ich da damals war, dass ich da gar so viel auch Frust und Ärger aus mir an dir, also verbal abgelassen und gar keine Zeit für dich hatte und gar nicht mit dir richtig reden konnte. Ja? Und in Momenten, wo du mich gebraucht hast oder auch traurig und ängstlich warst, ich eher noch ausgerastet bin, was ja eigentlich ein absolutes Armutszeugnis ist. Ja? Aber nur um eben außen, sobald ich aus der Haustür rausgegangen bin, war ich der Happy Heiner war der erfolgreiche Heiner, der da alles gut hingekriegt hat. Ja.
Dann bin ich mal gespannt, wenn das Gespräch sich noch ein bisschen entwickelt. Vielleicht wird es dann so ein trending Hashtag Happy Heiner. Klingt auf jeden Fall so. Aber das sind wir jetzt
da
auch.
Da habe ich noch was Lustiges dazu. Okay. Aber machen wir nachher, ja.
Bin gespannt. Da sind mir jetzt auch wieder ein paar Sachen so aufgefallen. Das mit den Profisportlern, mit Verbissenheit, habe ich erst vor 2 Tagen, war ich hier in Stuttgart. Ich nenne keine Namen, ich will niemand irgendwie in Bredouille bringen. Ich war in einer Shisha-Bar mit einem Freund und da habe ich jemanden gesehen, der beim VfB spielt, der auch Shisha geraucht hat, Alkohol getrunken hat und auf einem Tablet so die deutsche Nationalmannschaft verfolgt hat. Und in dem Moment musste ich für mich denken, so, ich weiß ganz genau, wer jetzt nicht in einer Shisha-Bar sitzt. Und es ist Cristiano Ronaldo. Und dann habe ich mir gedacht, und vielleicht ist genau das Verhalten der Unterschied. Der eine ist so richtig, wie du gesagt hast, vielleicht wie als Unternehmer so dedicated, so sein Ding zu machen. Anderes Beispiel, Football, Tom Brady, was da die Leute erzählen. Der Mann ist ja, glaube ich, 42, immer noch einer der besten Quarterbacks. Wenn alle in eine fremde Stadt kommen und die gehen vielleicht als Team was essen und so, oder die feiern auch mal einen Sieg, Tom Brady schließt sich in seinem Hotelzimmer ein, studiert die ganze Nacht den Gegner. Mhm. Der sichtet Videomaterial wie ein Besessener und auf dem Spielfeld denkt sich jeder, wie macht er das? Der skizziert die Gegner, weiß genau, wo die Schwachstellen sind. Und da muss ich dran denken. Ich glaube, bei Profisportlern kann das schon auch positiv sein. Und ich will die Eigenschaft, die du jetzt genannt hast mit dem Unternehmen, ich glaube, da gibt es auch eine in Anführungsstrichen gesunde Variante davon. Absolut. Aber man muss halt aufpassen, dass es nicht in Wahn ausartet vielleicht.
Genau, es ist dieses, ich glaube auch jetzt vielleicht zu diesem Sportler, den du jetzt gerade gesagt hattest, auch hier vom VfB, oder den du da gesehen hast jetzt in der Shisha-Bar, der Unterschied zum Cristiano Ronaldo ist einfach, dass der eben, also in der Shisha-Bar sitzt ja nicht alleine, gut, bist du dort mit wahrscheinlich den wichtigsten Menschen, die dich umgeben und genießt mit denen auch eine schöne Zeit und nutzt die Energie, die da im Fluss ist. Und das ist jetzt die Frage, wer ist jetzt erfolgreicher im Leben? Also das würde ich sagen, wer ist erfolgreich auf dem Konto, ist, glaube ich, sehr einfach zu sagen. Mhm. Und wer ist, wird wieder Sportler des Jahres, genau. Ja, als Sportler wüsste ich jetzt noch gar nicht. Wäre die Frage, was setzen wir für Parameter? Ja, setzen wir Parameter Geld und Sportler des Jahres zu gewinnen? Ja? Oder setzen wir Parameter Teamgeist, Team Spirit oder die Kraft, die wir zu anderen geben, ja, und dass die erfolgreich sind, das ist ja genauso eine Güte, die in einem sein kann, ja, dass man besonders stark ist, andere stark zu machen und die anderen glänzen und man selbst ist vielleicht sogar im Schatten, ja, und das ist sicherlich kein Ronaldo, der gerne im Schatten ist und sich da zurückzieht. Und vielleicht auch zum Tom Brady, ich glaube auch, dass es Es ist, glaube ich, generell, das ist mir auch wichtig in der Aussage, es hat nichts mit etwas bewusst und fokussiert und präsent zu tun. Ich kenne auch einen ganz ziemlich coolen Künstler aus der Region Stuttgart, der da sehr bewusst und sehr präsent seine Werke erschafft. Mhm. Ja. Und da auch, wenn man ihn in der Show erlebt oder in der Vernissage, dann auch sehr, sehr fokussiert auf den Moment mit den ganzen Interessenten ist, ja, und es ist wahnsinnig spannend, ist ihn da in diesem Profil auch zu beobachten, aber das ist eben so eher diese, vielleicht auch diese schöpferische Perspektive, was Wundervolles zu erschaffen und auch das Tag und Nacht tun zu wollen, weil man dadurch in dem Moment, wo man es tut, so wirklich seiner Bestimmung folgt, nicht irgendeiner Zielsetzung und nicht irgendwelchen Kennzahlen, ja, sondern wirklich seiner Bestimmung folgt. Und du kennst es auch, vielleicht früher als Kind oder auch jetzt als Erwachsener. Früher hast du irgendwann mal ein Puzzle angefangen oder sowas. Oder du hast ein tolles Buch begonnen zu lesen. Und dann ja, war es egal, dass die Mutter gesagt hat, das ist jetzt das Licht aus. So, jeder kennt den Moment, wo er die Taschenlampe angemacht hat. Und da
nicht aufhören konnte zu lesen.
Ja, genau. Und das meine ich so, dieses, das ist schon so, wenn du dich mit deiner Aufgabe verbindest und was Wundervolles entstehen lässt. Die Frage ist halt genau, warum tust du es? Also genau, tust du es, um Erfüllung für dich selbst zu finden? Und das sieht man dann auch in den Augen der Menschen. Oder tust du es, weil du
Anerkennung,
genau, von Anerkennung willst und weil du Feedback von außen willst? Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich hatte vor kurzem im ersten Interview mit auch jemand, der in der Modebranche tätig ist. Und ich habe auch drüber geredet, so, muss einem der Job Spaß machen, im Sinne von, muss man da eine Erfüllung verspüren? Aha. Und ich habe halt, war mir relativ lang sicher, ja, das wäre super.
Ja.
Dann hat er aber eingeworfen und habe ich ihm dann auch recht gegeben. Er hat gesagt, es gibt Leute, die leben, um zu arbeiten, und es gibt Leute, die arbeiten, um zu leben. Mhm. Und wenn du jemand bist, der nur arbeitet, um in Anführungsstrichen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und seine Erfüllung nicht über die Arbeit holt, sondern über das Miteinander mit Menschen in der Freizeit, dann hat er gesagt, dann muss die Arbeit auch keine Erfüllung liefern. Und dann habe ich gedacht, hast du schon recht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich denke, beide Dinge gehen. Also das ist, das glaube ich auch so. Also diese Aussage, dass es, ich glaube, es ist einfach ein Unterschied in den, im Typus. Also es ist, ich denke, es gibt Menschen, die, deren Erfüllung eben absolut ist, einfach für andere da zu sein. Und in welchem Rahmen sie das dann machen. Also ich habe auch einen ziemlich guten Kumpel, der ist Schornsteinfeger und auf der anderen Seite aber echt ein guter Musiker.
Okay.
Und genau, und er hat eben für sich diesen Lebensweg gewählt und hat sich gesagt, hey, ich kann am coolsten mit dem Schornsteinfegerberuf arbeite ich irgendwie in einem guten Setup eben und verdiene gutes Geld im Verhältnis.
Ja.
Ja, und das hat er auch schon ganz früh schon in der Lehre, glaube ich, verdient man da auch schon ziemlich viel im Verhältnis. Und hat sich dadurch gesagt, und dadurch habe ich aber dann auch die Freizeit. Also ich habe diese begrenzten Stunden, ich habe diese klare Zeit und dann kann ich mich meiner Musik widmen. Und natürlich hat sich selber Schlagzeug beigespielt und spielt jetzt in einer der erfolgreichsten deutschen Reggae-Bands. Okay. Schlagzeug tourt da eben auch international und genau, hat ein sehr erfülltes Leben.
Ja. Das klingt nach einem super Beispiel.
Und das ist ja die Frage, genau, was ist jetzt seine Arbeit? Also so würde ich es jetzt mal sagen. Seine Arbeit ist in dem Moment ist beides. Ja. Es ist der Schornsteinfegerberuf und es ist das Schlagzeugspielen. Ich finde das Wort Arbeit eigentlich auch nicht so gut, sondern für mich ist Aufgabe ist das richtige Wort, also aus meiner Perspektive eben. Weil Aufgabe eben wirklich sagt, ich habe etwas, was so, das ist meine Aufgabe, die will ich erledigen.
Klingt positiv.
Oder möchte ich erschaffen, ja. Und das ist eben dann spannend, weil dann eben er hat einfach zwei Aufgaben. Ja. Mit der einen Aufgabe hat er eben in der einen Zeit wesentlich mehr Geld verdient. Mit der Musik verdient er jetzt, glaube ich, auch ganz gut.
Ja.
Aber er ist immer noch Schornsteinfeger, interessanterweise.
Ja, finde ich cool. Ja. Jetzt haben wir schon einen riesen Bogen so geschlagen.
Ja.
Also ganz am Anfang hat man ja gesagt, okay, das war so deine Arbeit. Das Bild hast du nach außen projiziert, aber in dir drin hast du gemerkt, irgendwie ist da was so ein bisschen nicht ganz richtig. Und jetzt ist halt die Frage, wann hat dann letztlich eigentlich bei dir das Umdenken stattgefunden? Und warum? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so halt, stopp, so jetzt reicht's mir mit dem, ich muss einen Gang zurückschalten. Und die nächste Frage kannst beantworten, vielleicht in einem und in zwei Sätzen, Sätzen vor allem in zwei verschiedenen Antworten, meine ich. War das vom Multimillionär zu kein Multimillionär, war das in Anführungsstrichen bewusst oder war das in Anführungsstrichen, wie andere Leute sagen, verzockt? Und das war so eine Sache, die dann passiert ist und jetzt musst du dich damit abfinden. Deswegen erstmal so, vielleicht war es bewusst, war es nicht bewusst und danach kannst du sagen, gab es einen Schlüsselmoment.
Sorry, wenn ich da an einer anderen Stelle nochmal ansetzen muss.
So. Ja, klar.
Vielleicht, das war noch eine weitere Eigenschaft, wie ich es geworden bin, war einfach, ich habe die Regeln des Systems verstanden, des Wirtschaftssystems. Ich habe verstanden, wie verkaufe ich erfolgreich, was musst du tun. Wir haben mit 28 eine Aktiengesellschaft gegründet. Ich war Vorstand, wir hatten 2,5 Mitarbeiter. Nach außen hin hat meine Sekretärin Termine mit dem Vorstand der Dexina ausgemacht. Und dadurch automatisch dazu geführt, dass jeder andere Geschäftsführer irgendeiner GmbH, einer größeren Gesellschaft sofort gedacht, okay, da kommt jetzt der Vorstand einer Firma und jede Assistentin hat sofort, weil sie eben dieses Wort gehört hat, hat sie sofort den Termin ausgemacht. Ja, hätte ich gesagt, hier ist der Heiner Scholz und ich möchte privat irgendwas verkaufen, dann hätte ich nie dort in den Bereichen und bei den Kunden die Termine gekriegt. Ja, das war so eine Regel. Und so haben wir ganz viele Dinge verstanden gehabt und verstanden, wie das System, wie funktioniert das Wirtschaftssystem und was musst du im Wirtschaftssystem richtig machen, um eben am Ende auch den Deal zu kriegen. Ja? Mhm. Und da, denke ich, war ich sehr gut drin. Ja? Ich habe das sehr schnell begriffen und so habe ich ja die Firma, die eigentliche erfolgreiche Firma, innerhalb von 6 Jahren haben wir die von 300.000 Euro Umsatz auf 12 Millionen Euro Umsatz im Beratungsbereich und das eben überwiegend über 0 Euro Darlehen aus dem komplett eigenen Cashflow. Ich glaube, im ersten Jahr 300.000 Euro Umsatz, zweites Jahr 2,1 Millionen schon, im dritten Jahr dann 5 Millionen Umsatz und dann viertes Jahr war 2009 und dann die anderen Jahre dann eben bis auf 12 Millionen hoch, 120 Leute. Und das ist natürlich, das meine ich so, das ist ja der eine Rahmen, so man macht das alles richtig im System und befolgt das. Und dann habe ich mit dem Verkauf, ich habe dann diesen Erfolg, also einen erfolgreichen Bereich dort auch rausverkauft und auf dem Weg habe ich ein Büro gebaut für diese Firma, für diese 120 Menschen, weil ich mir die Frage gestellt habe, Mensch, wie kriege ich das hin, dass wir noch erfolgreicher werden mit dem Business? Und die Mitarbeiter, Berater eben Bock haben, anstatt die ganze Zeit beim Kunden vor Ort zu sein, auch mal einen Tag in der Woche oder im Büro zu sein und da auch Bock haben hinzukommen. Und dann war meine Challenge, ich muss da einen geilen Ort gestalten, der so anziehend ist, dass die Lust haben zu kommen. Das war dann der Ursprung, wie dieses Leben bei der Arbeit oder Live at Work auch entstanden ist und ein ganzes Produkt draus wurde. Und das Verrückte war, dass am Tag, wo wir als Firma selbst in dieses Büro eingezogen sind, dass an dem Tag der erste Kunde eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, vielen Dank für die Führung letzte Woche durch Ihre Baustelle. Können Sie sich vorstellen, für uns unser Neubauprojekt zu begleiten? Mhm. Wir haben unser Bauprojekt angehalten, 10 Millionen Euro Neubaugebäude. Und können Sie sich vorstellen, das für uns in dem Projekt zu begleiten, so wie Sie Ihr Projekt gemacht haben? Wir wissen, dass Sie noch gar kein Produkt haben und dass Sie das sonst nicht machen, aber können Sie es vorstellen? Und da hat dann eben was gestartet, dass ich plötzlich Orte bauen durfte, wo Menschen glücklicher werden oder wo einfach Menschen viel mehr in einer ganz anderen Atmosphäre arbeiten. Mhm. Und das Feedback, das hat mich einfach bewegt und das hat mich dann dazu auch gebracht, dass ich gesagt habe, okay, wir verkaufen die IT-Sparte und wir nehmen das Geld aus dem Verkauf, um dieses neue Produkt, was Leben in die Arbeitswelt bringt, um das eben auch weiterzubringen. Das war so der erste strategische, wichtige Schritt. Und was aber dann passiert ist, ist, dass ich dieses Bewusstsein nicht hatte, wenn du so ein neues Produkt entwickelst, dann ist es so ein bisschen wie, dass du hast einen Aschenbecher und du kennst dieses Coinspiel, also
Münze.
Die Münze hast und du versuchst, also du spielst drum, wer kriegt sie rein. Ja. Ja. Und du hast ja dann irgendwann hat man so den Dreh raus, man sieht so den Aschenbecher, man weiß, wie man sie flippen muss und dann ist sie drin. Ja. Und bei uns war das so ein bisschen, wenn du ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelst, was in der Form das, was wir machen oder was wir auch da gemacht haben, das gab es so nicht. Ja? Also es gab keinen am Markt zu dem Zeitpunkt. Auch der größte internationale Wettbewerber war noch nicht gegründet zu dem Zeitpunkt. Und keiner wusste, also wie jetzt so bei einer Metzgerei, wenn du eine Metzgerei aufmachst, dann weiß jeder, okay, verkauf Fleisch, guckst bei deiner Metzgerei für welchen Preis und muss die richtigen Mitarbeiter an Bord haben, die können eigentlich schon alles und dann musst du einen guten Laden haben, gute Marke und dann verkaufst du Fleisch, Punkt. Ja. Wenn du ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelst, dann weißt du noch gar nicht, in welchem, also wie muss denn eigentlich dein Produkt sein, dass die Kunden es kaufen? Mhm. Und wie muss es vor allem sein, dass die Kunden es wieder kaufen? Ja. So einmal verkaufen funktioniert noch ganz gut, aber es sollte ja auch öfters passieren. Ja, ja, und wie muss es sein, dass du Geld damit verdienst und so weiter. Und so ist es mit diesen Coin-Flippen. Das heißt, du hast da diesen Aschenbecher, du wirfst diesen Coin und entwickelst dieses Geschäftsmodell. Und bei uns war das wirklich so ein bisschen wie jedes Mal, wenn wir gedacht haben, jetzt fällt der doch endlich rein, hat irgendjemand den Aschenbecher wieder weggezogen.
Ah, okay.
So. Und so haben wir immer, also oder auch, du kannst auch sagen, jedes Mal, wenn wir dachten, wir wären auf dem Hügel angekommen, auf dem Gipfel, haben wir vor uns das nächste Tal gesehen und den nächsten Berg.
Ja. Ja.
Und das macht das Ganze nicht so einfach. Und das heißt, ich habe eben mit aller Energie dort dieses auch dieses Produkt entwickelt und mich auf die Kunden fokussiert und mit den Kunden gemeinsam dieses neue Produkt geschaffen. Ja. Und jetzt, was war nochmal deine Frage?
Ja, meine Frage war eigentlich, wann der, ob das der vom Multimillionär zum Minimalist, ob der Weg freiwillig gewählt war, ob der Karren gegen die Wand gefahren war und ich muss mich damit abfinden.
Ja, nein, also ich habe den absolut nicht freiwillig gewählt.
Okay.
Das ist, letztendlich musste ich alles verlieren. Also in der Kurzfassung musste ich alles verlieren, um zu der Erkenntnis und dem Glück zu kommen, wo ich jetzt heute bin.
Und wie hast du dich gefühlt, als du alles verloren hast, direkt in dem Moment?
Das ist der Moment, du denkst eigentlich, du hast schon alles verloren und dieser Moment kommt aber in mehreren Punkten. Bei mir war das am tiefsten Punkt, das war November 2000 und November 2017, Oktober, November 2017, war ich in der Phase, dass ich wirklich, also dass ich da war, mein Außen hatte alles verloren. Es war klar, dass ein Projekt, in das wir mehr als 4,5 Millionen Euro investiert haben, es war klar, dass das ganz schwer wird, dass dieses Projekt noch erfolgreich realisiert wird, obwohl die Kunden kaufen wollten, wir alle Genehmigungen hatten und so weiter. Nur eben Investoren sich für einen anderen Weg entschieden haben, als mit uns dieses Projekt dann auch umzusetzen. Und genau, und da war ich wirklich an dem Punkt, wo ich durch den Wald gefahren bin und während dieser ganzen Abende und Nächte über den ganzen Monat hinweg jedes Mal eine Stimme in mir gesagt hat, fahr jetzt gegen den nächsten Baum. Also fahr jetzt gegen den nächsten Baum. Es war wirklich
Rock Bottom.
Das war, und es war auch so, dass ich wirklich auf meine Hände noch geguckt habe immer wieder und gesagt habe und die gerade gehalten. Und ich habe mir so eine Schleife gehabt in meinem Kopf, dass ich wusste, so immer wenn ich habe immer um dieses Happy Unternehmer Feeling, also an einer anderen Stelle, um das hinzukriegen. Du hast einen scheiß Anruf, du hast eine schlechte Verhandlung mit einem Kunden gehabt und du hast jetzt plötzlich den nächsten Termin, wo du wieder geil was verkaufen musst.
Ja,
so.
Ja.
Wie kriegst du das hin? Ja? Wie kriegst du das hin, wenn du oft in den Arsch getreten kriegst, gleichzeitig im nächsten Termin wieder wie das Happy Heiner?
Happy Heiner.
Und Happy Heiner gab es eben, wir hatten ein Treppenhaus von dem unteren Stockwerk in dem Gebäude, vom zweiten bis zum vierten. Und in dem Moment, wenn ich habe nie den Aufzug dann nach oben genommen, die Gäste sind immer im vierten angekommen. Und ich bin dann, währenddem ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich kurz nochmal den Termin abgeschlossen. Und egal, was da war, habe ich versucht, irgendwie da liegen zu lassen und nicht mitzunehmen in den Termin. Und ich habe mir ein Bild geschaffen von meinen drei Kids, wenn die mich anlachen. Ja, okay. Dann lachen die so in Joshua, Julika und Elia. Und wenn die mich anlachen, dann ist da so viel Feuer in den Augen und so viel bedingungslose Liebe. Also sie fordern, da ist keine Erwartungshaltung an mich, sondern es ist einfach ein Lachen, was mich anlacht, was mir Energie gibt. Und das hatte ich für mich gefasst in einem Schnips. Also ich hatte das als Bild in meinem Kopf
Und, wie so ein Anker quasi.
Genau, und wenn ich schnips, also auch jetzt, wahrscheinlich siehst du sie auch jetzt, ja, wie sie lachen. Genau, und dieser Anker war letztendlich das, das mir mein Leben gerettet hat. Also in dem Moment, es gab wirklich Fahrten, wo ich zurückgefahren bin durch den Wald, wo ich bestimmt 20, 25 Mal geschnipst habe. Und so oft dieser Moment kam, wo die Stimme gesagt hat, jetzt einfach nach links rumreißen und es ist alles vorbei. Ja, und es war nicht mal das, dass ich irgendwie aus einer Verantwortung da jetzt nicht, also das so aus dieser, sondern es war eher diese Energie, die mir dieses Bild gegeben hat, sie lachen zu sehen. Das war die Energie, die mich abgehalten hat, dann das Lenkrad rumzureißen. Und genau, das ist der tiefste Punkt, würde ich sagen. Und vielleicht dazu, wie ich eben, deswegen sitze ich auch heute hier mit dir, weil ich einfach von ganz vielen Menschen weiß, die an diesen Rockbottom kommen, wo die Stimme kommt und die dann aber eben das Lenkrad rumreißen oder von der Brücke springen oder egal was anderes tun, um an der Stelle, weil sie für sich fühlbar, es ist nicht mal so, dass die Außenwelt sagt, du bist doof, aber für sich fühlbar denken sie, dass sie, oder denkst du in dem Moment, dass jeder dich als Versager sieht und dass du es nie wieder auf die Füße schaffst und dass du alle Menschen enttäuscht hast noch viel mehr Menschen enttäuschen wirst und du denkst so auf den Punkt gebracht, dass du nie wieder geliebt wirst. Und krass, oder? Ja. Und das ist so das, wo ich glaube, was wir eben alle, die da sind und die dann vielleicht als Mitarbeiter in der Firma sind, wo wir so in unseren eigenen Problemen sind und Herausforderungen und wo wir eben auch vollkommen vergessen, an welcher Stelle ist eigentlich derjenige gerade, auch wenn er vielleicht hier happy wirkt, aber was geht in dem Innen vor? Und da, klar, und da meine ich vielleicht auch, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Der eine ist Multimillionär und fühlt es, mir ging es, interessanterweise war das nicht mal eine Frage, ich bin jetzt nicht mehr Multimillionär. Ja, das war gar nicht das Problem. Mein Problem war eher, was denkt jetzt die Wirtschaftsministerin über mich, mit der ich öfters darüber, was denken meine ganzen Kunden, was denken meine Freunde, was denkt, was kann ich jetzt nicht mehr für meine, also in dem Fall auch damalige Familie oder Frau sein, wie kriege ich überhaupt jemals noch das Haus mit abgezahlt, was passiert mit der Familie dann und was geschieht, genau, mit den Familien damals habe ich das noch gedacht, meiner Mitarbeiter, also der Mitarbeiter. Und werde ich überhaupt jemals wieder einen Menschen haben, der was von mir kauft und der mit mir redet und mit mir da sitzt und einen Podcast macht. Wir waren ja auch in Galileo und in ProSieben und wurden alles Mögliche über uns gedreht, genau.
Also richtige Spirale so, da sind mir eigentlich schon mehrere Sachen eingefallen. Ja. Eine Sache, die ich da jetzt nochmal erwähnen möchte, ich habe es aber auch schon in einem anderen Podcast gesagt, da habe ich über das Thema Tod gesprochen. Und zwar habe ich hier in Stuttgart mal so ein Graffiti gesehen. Das war so an die Wand, so ich in der U-Bahn-Schacht, glaube ich, so. Und es hat mich beeindruckt. Und zwar stand da dran, Selbstmord beende den Schmerz nicht, sondern multipliziert ihn und gibt ihn weiter. Und der Spruch, der hat mich krass beeindruckt, so. Weil, also wir alle hatten mal schwere Zeiten, so. Auch ich, also inbegriffen, so. Aber, ja, also der Spruch, den fand ich mega krass. Und dann noch eine andere Sache, habe ich heute erst auch noch ein Zitat so gelesen. Und zwar stand da dran, viele Leute bringen sich um für einen Job, bei dem sie, wenn sie wirklich sterben würden, innerhalb von einer Woche ersetzt werden würden.
Genau.
Und das darf man halt auch nie vergessen. Und jetzt noch die dritte Sache, so mein Kopf explodiert so. Ja, ich muss immer viele Gedanken zurückhalten, wenn du erzählst.
Ja, du kannst mich auch unterbrechen. wenn man mich loslässt, dann höre ich nicht mehr auf.
Ich merke schon, wie so ein Hund. Und das andere war Will Smith, das passt jetzt ein Stück weit, weil du sagst,
mag ich auch sehr.
Du hast jetzt an viele Leute gesagt, die du enttäuschst oder so und ich bin mir relativ sicher, klar, Familie wichtig, was die auch denken, aber du hast bestimmt auch an viele Leute gedacht, die eigentlich gar keine so eine Rolle spielen und Will Smith hat mal gesagt, wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen.
Genau, und die uns nicht mögen.
Oder so. Und im, ja, und im Endeffekt glaube ich, wenn du da in deiner Spirale so festgehangen bist an deinem Tiefpunkt, dann hast du auch an Leute gedacht, was denken XY über mich. Im Endeffekt, es spielt vielleicht auch keine Rolle, was der Mensch über dich denkt.
Genau, ich habe an, und das ist ja das Surreale und das ist auch das, was sich in meinem Leben jetzt komplett gedreht hat, dass ich an all die Menschen gedacht habe, die ständig von mir gefordert haben, dass ich ihnen was beweisen soll. Mhm. Und all diese Menschen wollte ich nicht enttäuschen, was eigentlich eine totale Surrealität ist.
Weil es ist eine Gleichung, die irgendwie nicht ganz aufgeht.
Das heißt, es sind Menschen, die ganze Zeit, und aus der heutigen Erkenntnis waren diese Menschen alle nicht im eigenen Vertrauen zu sich selbst, haben ergo auch überhaupt kein Vertrauen gegenüber mir erbringen können und haben ständig gefordert, dass ich ihnen beweise, dass ich ihr Vertrauen wert bin. Und ich war aber so konditioniert, auch durch meine Erziehung, durch meine Kindheit, alles, was ich erlebt habe, dass ich gedacht habe, wenn ich diesen Menschen beweise, dass ich das kann, dass ich gedacht habe, dass ich dann Liebe kriege. Und genau das ist eben dieser Tiefpunkt gewesen, wo ich eben gemerkt habe, scheiße, ich verliere jetzt alles und all diesen Menschen, denen ich die ganze Zeit was beweisen will, all diesen Menschen werde ich jetzt nicht gerecht. Und damit verliere ich ihre Liebe.
Da habe ich auch noch eine interessante, das passt da auch super gut, finde ich, von Albert Einstein, Definition von Glück.
Ja, und bei dir? Im Übrigen mag ich auch richtig. Was mit Albert Einstein, Mensch.
Sehr gut.
Marco, wir sind auf dem richtigen Weg.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Und zwar hat Einstein gesagt, und das passt bei dir auf die Situation, dass du gesagt hast, erst wenn ich die Bestätigung oder die Liebe von den anderen bekomme, geht es mir gut. Einstein hat es damals gesagt und lustigerweise die Weisheit, das ist auf einem Stück Papier, glaube ich, aufgeschrieben, die wurde für 1,5 Millionen verkauft. Mhm. Aber so die sagen, die Weisheit, die draufsteht, ist unbezahlbar. Mhm. Und zwar hat er gesagt, das ist jetzt nicht genau Wortlaut, aber so vom Sinn, viele Leute streben immer irgendwas hinterher, die sagen, wenn ich das erreiche, bin ich glücklich. Wenn ich mir auch was Materielles, ich brauche jetzt einen neuen Lamborghini, ich brauche einen neuen Schuh, dann bin ich glücklich. Er sagt aber, eine Sache kann er nie glücklich machen. Mhm. Er sagt, und vielleicht auch bei Menschen, wobei das schwierigeres Thema ist, und zwar hat er gesagt, man macht sich so verrückt und betreibt Selbstgeißelung und sagt, ich bin jetzt nicht glücklich und ich will das unbedingt haben und der innere Kampf so, ich muss das haben, macht dich unglücklich. Und wenn du die Sache hast, fühlen sich manche auch glücklich kurz. Ja. Aber er sagt, es ist nicht die Sache, die dich glücklich macht, sondern das Ende der Selbstgeißelung. Mhm. Du musst jetzt nicht mehr danach streben, ich brauche unbedingt den Schuh, jeder hat den Schuh an. Du hast ihn und dann ist es der Schmerz, den du dir aber selber zugefügt hast, beendet und nicht die Sache gibt dir das Glück.
Richtig. Ja, nee, aber ich bin bei dir, genau. Ich seh das definitiv genauso. Ich denke, klar, die größte Kunst ist sicherlich so, das zu schaffen, das Emotionale mit dem Materiellen zu verbinden. Mhm. Und weder nur auf das Emotionale zu zielen und sagen, okay, ich will eigentlich nur noch fühlen. So, ich bin inexistent. Ich meine, dafür sind wir nicht auf die Erde gekommen, um inexistent zu sein, Ich bin in dem Körper hier, weil ich auch was erschaffen möchte. Ja? Ich möchte einen Beitrag leisten. Und das heißt ja eben, Dinge materiell auch zu erschaffen. Ja?
Ja.
Und ich glaube aber, genau, es ist beides eben. Also ich glaube, nur dann, wenn du Glück fühlst, währenddem du was erschaffst oder was erhältst oder erreichst. Und wenn dieses Glück nicht in dem Moment ist, in dem du es Ziel erreichst, sondern währenddem du es erschaffst, da ist der Unterschied. Und das ist vielleicht auch das, wo ich vorhin diese Beispiele genannt habe. Auch Will Smith hatte da auch eine harte Zeit, für sich seinen Weg zu finden, beim Erschaffen seiner Dinge das Glück zu empfinden und nicht in dem Moment, wo das Ziel erreicht ist. Und genau, da würde ich sagen, das ist mein Turning Point, also in Erfahrung. Ja.
Okay. Dann sind wir da auf jeden Fall mal auf einem Nenner. Und jetzt sagen wir mal, du hattest so deinen Low Point und das war in Anführungsstrichen dir, du hast ja nicht rausgesucht, jetzt Minimalist zu sein, aber so vom Begriff her, was bedeutet so Minimalismus für dich? Jetzt hast du dich vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Gedanken oder mit dem Konzept beschäftigt. Was bedeutet es für dich und wie setzt du es jetzt schon um in deinem Leben?
Das ist ganz spannend, deine Frage.
Und ja, erstmal so und dann können wir mal weitergehen, wie du es vielleicht in der Zukunft umsetzen möchtest. Aber erstmal, was bedeutet es und wie setzt du es schon um?
Generell würde ich sagen, ich bin kein Minimalist.
Okay.
So, ich bin das gar nicht. Ich bin der Heiner. So. Und der Heiner ist ganz viel und auch ganz wenig. Und aber um auf die Frage trotzdem eine Antwort zu finden. wie bin ich es geworden? Ich bin es eigentlich dadurch geworden, dass ich wirklich immer weniger Geld hatte. Und dass immer weniger Geld so weit ging. Ich musste dann auch mit den Firmen Insolvenz anmelden, was für mich das war für mich das Allerschlimmste überhaupt. Ja. In der ich habe mich auch noch von meiner damaligen Frau getrennt, auf dem Weg zum Glück. Und also was auch klar immer noch schon auch ein schwerer Schritt war und nach wie vor ist, weil sie ein ganz toller Mensch ist, also wundervolle Mutter, auch die tollste Mutter, die man sich für Kinder auch vorstellen kann. Und deswegen ich sie, denke ich, auch eben ja auch damals ausgewählt habe. Und wir streben es an, da wieder eine gute Freundschaft draus zu machen, was auch gar nicht so einfach ist. Und es ging eben so weit, dass ich wirklich diese, ich hatte es vorhin gesagt, 750 Euro.
Ja.
Und da kommen wir nochmal zu dem Happy Heiner zurück. ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ich hatte eben immer weniger Geld. Also das heißt, und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, jetzt Sozialhilfe anzumelden oder Arbeitslosengeld zu beziehen, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich die Zeit nutzen nach der Insolvenz und möchte was Neues aufbauen oder nicht was Neues, ich möchte meine Arbeit, ich möchte arbeiten, ich möchte meine Aufgabe machen und ich will, möchte dabei Geld verdienen, ja, währenddem ich meine Aufgabe mache, die mir aber Freude bereitet. Und ich will sie so tun, dass ich Freude dabei habe und Energie kriege. Und genau, und da gab es eben genau diesen Punkt, dass der Cash, den ich habe dann auch wieder interessant von einem anderen Freund eben, der hat mir plötzlich, ich habe die Insolvenz angemeldet und hatte auch kein Gehalt mehr und nichts mehr und Kontodispo war überzogen und alles, es war 0 Euro da. Mhm. Und der hat mich angeguckt und hat einfach gesagt, Heiner, ich glaube, du brauchst jetzt 10.000 Euro. Und dann hat er mir das auch, musst du erstmal lernen anzunehmen.
Ja, natürlich.
Und dann hat er gesagt, pass auf, wir machen einen Schuldschein und in 2 Jahren setzen wir ein Datum ohne Zinsen. Und wenn du es in 2 Jahren noch nicht zurückgeben kannst, gar kein Problem, machen wir einen neuen Termin. Hier sind 10.000 Euro, nimm die einfach. Und genau, und dann kannst du da weitergehen. Ich habe die 10.000 Euro genommen, davon habe ich 7.000 Euro direkt meiner Ex-Frau gegeben, habe gesagt, das brauchst du.
Okay.
Und dann habe ich mir 3.000 Euro genommen. Davon habe ich eine Miete dem Felix bezahlt für das Apartment, in dem wir jetzt hier sind. Und mit dem restlichen Geld, das hatte ich dann. Und das ist immer weniger geworden von Monat zu Monat. Also wenn du 2.000 Euro in Cash hast und dann Sprit brauchst, dein Handy musst du irgendwie bezahlen, weil du mit Kunden telefonierst und für eine Firma arbeitest, die wiederum ein Ex-Mitarbeiter gegründet hat, um dass ich überhaupt einen Arbeitsplatz hatte, weil Kunden abgeraten haben, dass ich irgendeine Firma gründe. Genau, und dann sitzt du eben da und hast 2.000 Euro. In der Vergangenheit habe ich, ich glaube, ja, ich habe einen zweistelligen Betrag monatlich verdient, der da durch mein Konto durchgezogen ist. Und in dem Moment hast du 2.000 Euro und weißt genau, du weißt noch nicht, wann du wieder Geld verdienen wirst. Und und dann war ich eben ruckzuck auf dem Level, dass ich mir die Frage gestellt habe, also hatte ich ja in Cash da, was schon mal wie viel geiler ist als auf dem Konto. Mhm. Das ist auch jetzt so, ich zahle nichts mehr mit der EC-Karte, ich bin nur noch, ich hebe Cash ab und dann weiß ich, wie das Geld durch meine Hand geht. Also ich kriege ein Gefühl dafür.
Ja, ja.
Sonst, das hatte ich nicht mehr. Und aus der Perspektive, genau, habe ich dann angefangen, habe gesagt, okay, was ist denn Heiners Lowest Happy Line?
Okay.
Also was sind die Dinge, die ich wirklich im Leben brauche und immer noch für mich glücklich bin? Und vielleicht da kommt natürlich noch der Schritt zu, wie bin ich überhaupt zu meinem Glück gekommen? Aber gehen wir mal davon aus, zu dem Zeitpunkt hatte ich das dann eben zwischen November 2017 und Mai 2019 ist dann einfach noch einiges passiert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben mein persönliches Glück für mich schon gefunden, mich selbst in der Selbstliebe angekommen, ist auch ein ganz schwerer Begriff, auch ganz schwer zu erklären, aber Genau, ich habe einfach mich geliebt und brauchte nicht mehr die Liebe von anderen, so ja. ist ab dem Zeitpunkt. Und genau, und diese Heiners Lowes Happy Line sind diese 750 Euro gewesen. Und okay. die kamen zustande aus dem, dass ich gesagt habe, gut, ich will gutes Wasser trinken, ich möchte genau mindestens einmal am Tag gut essen. Also gut essen war eher dann Gemüse essen mit was oder vielleicht auch mal alle paar Wochen ein gutes Fleisch. Aber das so mindestens einmal am Tag. Ich möchte meine Call-Ja-Handykarte bezahlen können. Ja. Ich möchte mit den Kindern jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende einen Tag irgendwie schön auch erleben. Ich muss Sprit bezahlen, weil ich unter der Woche auch mal zu den Kindern gehe und mit denen zusammen bin und Sprit zur Arbeit. Und so sind diese 750 Euro zustande gekommen. Und da war noch nicht mal die Miete an den Felix für dieses Apartment mit dabei. Sondern das war so die Heiners Lowest Happy Line.
Aber ich glaube, das super, also was da super ist auf jeden Fall, du hast dich schon mal mit dir selber befasst und du hast gesagt, nicht nur finanziell, aber auch so, was ist mir eigentlich wichtig? Ja. Und hast es dann halt mit Geld in dem Sinn halt mal aufgewogen so. Aber das machen viele Leute, beschäftigen sich ja schon gar nicht so mit sich. Und ich finde es immer wichtig.
Haben Angst davor. Ich hatte das auch.
Jeder hatte Angst davor gehabt. Ging mir auch so. Das habe ich mit Tim schon besprochen im Podcast mit Quadi. Und Tim und Quadi haben das ähnlich gemacht wie ich. Ich habe auch mal gedacht so, wer bin ich eigentlich so? Was kann ich? Was will ich? Und dann habe ich mich mit Stift und Papier hingesetzt abends. Habe Musik angemacht, bisschen was getrunken. Habe gedacht so. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass ich habe da nicht, sondern nee, da saß ich da mit
Schmerzen so.
Schmerzen so. Da ist ein leeres Stück Papier und dir fällt nicht ein, wer du bist. Mhm. Aber wenn du Leute fragst, wer ist Kim Kardashian, ja, die können dir alles sagen. Was ja, weiß von
ist sie wirklich? Ja, das ist die Frage.
Aber selbst das muss ja auch sie wissen oder ihr Ehemann. Ja. Im Endeffekt ist mir egal, wer das ist. So. Ja. Und die Leute beschäftigen sich mit Gott und der Welt, aber nicht mit sich.
Ja.
Und ich glaube, deswegen war auch dein Weg, um es mal kurz nochmal zu skizzieren, von viel Geld zu, du hast das Geld verloren, warst an dem Punkt, wo du sagst, so hey, ich fahre gegen den nächsten Baum, zu was macht mich jetzt eigentlich glücklich an dem Punkt, und hast dich vielleicht ein Stück weit neu definieren können und zu dir finden können. Und ich glaube, insofern war das eigentlich gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil so hast du so dein neues Ich finden können oder zumindest besser finden können.
Ja, ich meine, ich habe es auf dem Weg gefunden, materiell hatte ich es noch nicht,
genau. Ja.
Aber genau, ich hab eben, es gab einfach verschiedene Events oder Dinge, die mir gezeigt haben, plötzlich so, Heiner, du wirst immer geliebt. Ja, es ist nicht so, dass du die Liebe von außen brauchst, sondern, oder andersrum, dass du um die kämpfen musst. Sondern es gibt Menschen, die lieben dich, weil du einfach nur da bist.
Mhm.
Oder auch Frauen, wo du plötzlich spürst, okay, es gibt auch andere Frauen, die dich lieben oder die dir ein Feedback geben, dass du geliebt wirst, und du plötzlich merkst, dass du feststellst, dass es nicht so schlimm ist, schwere Entscheidungen zu treffen oder auch mal jemandem Nein zu sagen und vielleicht zu verlieren, dass derjenige dann sagt, gut, weil du jetzt Nein sagst an der einen oder anderen Stelle, dass derjenige sich dann von dir löst und geht. Ja? Und damals war das ja eine Riesenangst immer, egal wo ich Nein gesagt habe. Es war schon die Angst, wenn mich ein Freund angerufen hat und gesagt hat, sollen wir heute Abend was essen gehen, war schon die Angst, wenn ich da jetzt Nein sage,
bleibt er noch mein Freund.
Ruft er mich überhaupt wieder an irgendwann. Und nur wegen mal miteinander essen gehen, so was ja total, ist eigentlich total traurig, das der Grund ist, warum du eine Freundschaft beendest. Aber das ist die Angst gewesen und so war ich einfach konditioniert. Und ich glaube, genau, das war eben auf dem Weg. Ich habe eigentlich drei Dinge, also drei wesentliche, in Summe sind es glaube ich 15 Sachen, die ich mir in meinem Tagebuch aufgeschrieben habe. So, ich habe drei Dinge gefunden. Das eine war die Selbstliebe, das zweite war die bedingungslose Liebe, dass ich irgendwann wirklich begriffen habe, wie funktioniert eigentlich Liebe, die keine Bedingung hat, die keine Erwartungshaltung gegenlegt. Also wirklich Liebe einem Menschen zu geben, ohne dass du was von dem möchtest. Und dieses ganze Manipulative, was wir in der Wirtschaft tun und so weiter, alles mal weg. Und der dritte, also wahnsinnig schwere, also große Punkt, da gibt es ganz viele Unterkapitel nochmal, die auch unfassbar wichtig sind, war das Urvertrauen. Also wieder wirklich ins Urvertrauen zu kommen und festzustellen einfach, dass wenn ich mir selbst treu bleibe und wenn ich mich selbst lieb, dass dann die Dinge schon auch entstehen werden, die für mich im Leben eine Rolle spielen. Und das ist natürlich der schwerste Teil, weil das bedeutet, dass du sämtliche Kontrolle abgibst und Dinge entstehen lässt. Und immer dann eigentlich, wo ich in der Vergangenheit ja gekämpft habe und das eben alles nicht mehr tust.
Ja. Also gerade bei dem dritten Punkt, da habe ich auch wieder in einem super spannenden Buch was gelesen. Ich meine, es war von Deepak Chopra.
Keine Ahnung, aber ja. Was hat er gesagt oder was stand
da? Also es standen auch mehrere Sachen, das waren glaube ich 12 oder 10, ich weiß nicht, Spiritual Laws for Success. Und ein Punkt davon, er hat
gesagt... Cooler Titel aber eigentlich.
Es ist auch ein super Buch. Spiritual Laws for Success. Es ist auch nicht so dick, also kannst du nur empfehlen.
Ja, für Legastheniker geeignet. Ja, hört gut zu, also.
Ja, und ein Punkt, der passt bei dir super. Er hat gesagt, wenn Leute sagen so, ich habe gar keinen Antrieb, keine Energie. Er sagt, so viel Energie geht flöten, wenn man sich gegen die Realität wehrt. Er sagt, wenn du sagst so, fuck, ich stehe im Stau oder ich möchte, dass heute die Sonne scheint, heute heirate ich doch.
Ja.
Und er hat gesagt, wenn man die Kontrolle, wie du sagst,
abgibt
und so ein bisschen mit dem Flow geht, hat er gesagt, so dann habt ihr plötzlich Energiereserven, die ihr gar nicht kennt, die ihr anzapfen könnt.
Das ist das, du sprichst mir aus der Seele. Nee, ist wirklich so.
Ja.
Das ist ja genau das, nur so entsteht Flow. Und das ist ja auch das, was ich festgestellt habe, dass eigentlich all die Dinge, also du kennst es auch, es gibt so Momente, da laufen verschiedene Sachen schief.
Ja.
Aber plötzlich passiert was Wundervolles. Und ich meine, da ist erst kürzlich was ganz Krasses bei mir passiert, aber was für mich da auf meinem gesamten Lebensweg Unfassbares, aber was ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Und was ich da aber sagen möchte, ist, dass eben eigentlich genau diese Dinge sind ja Signale und die sagen einem eigentlich genau, mach mal ein bisschen langsamer. Und die haben ihren Grund und plötzlich, du hast eben, wie gesagt, um verschiedene Uhrzeiten passieren diese Sachen und abends keine Ahnung, triffst du den Kunden, der dir plötzlich einen Riesenauftrag gibt.
Ja.
Und wärst du nicht im Stau gestanden, wärst du nicht dort zu spät gekommen, dahin gehetzt, wärst du diesem Fremden, der dir plötzlich diesen Auftrag gibt, nie begegnet.
Ja.
Und das ist das, was uns aber gar nicht, dadurch, dass wir so rennen, ist uns selbst dieser Moment gar nicht bewusst. Also wir begreifen gar nicht, dass eigentlich all die Dinge, wo du gesagt hast, wo wir die Energie verlieren, dass all diese Dinge, dass die einen ganz wichtigen Teil in dem Tag spielen. Und das liegt nur daran, weil wir auf diese Uhr gucken und wir eben die Zeit unter Kontrolle haben wollen und die ganze Zeit eigentlich nichts anderes machen, als der Zeit hinterher zu rennen. Genau, auch nicht in der Zeit zu leben, sondern wir leben eigentlich nur im nächsten Termin und gar nicht im Moment.
Da habe ich auch noch eine super Geschichte, die mir da wieder einfällt. Und zwar geht es darum, das war ein Farmer, der hat einen Sohn, er hat ein Pferd und eines Tages rennt ihm das Pferd weg vom Hof.
Krass.
Und da kommen alle Nachbarn und sagen, oh Gott, dein Pferd ist weggelaufen, du hast so ein Pech.
Ja.
Und dann sagt der Farmer, maybe, vielleicht habe ich Pech. Am nächsten Tag kommt das Pferd zurück und bringt 4 Wildpferde mit. Plötzlich hat er 5 Pferde. Da sagen die Nachbarn, oh, du hast so ein Glück. Dann sagt er, vielleicht. Dann steigt sein Sohn auf ein Pferd, möchte das Pferd einreiten, fliegt vom Pferd, bricht sich das Bein. Kann ihm bei der Ernte nicht helfen. Alle sagen, oh Gott, hast du ein Pech, sagt er. Vielleicht. Am nächsten Tag kommt das Militär und will junge Leute rekrutieren für den Krieg. Sagen sie, oh Gott, du hast so ein Glück, dein Sohn kann nicht in den Krieg, sagt er. Vielleicht. Und das ist das, was du sagst, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich es erzähle.
Ja, ich finde es auch mega krass. Und wie heißt die Geschichte?
Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Woher kennst du das? Oder ich will das hören oder ich will es sehen oder ich will es lesen oder was da auch immer drumherum ist.
Also es ist eigentlich gar nicht so faszinierend. Nee, es ist
nur einfach die...
Ist vielleicht auch so eine Sage, ich weiß gar nicht. Ich kann dir so ein YouTube-Video dazu schicken.
Geil.
Und was zu dir da wieder passt... Was Sicherheit
jetzt im Link da unten in dem YouTube-Video ist.
Ja, kann man vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, wo ich ihn zeigen muss. Muss mich noch einfuchsen. und was man da sieht, ist einfach... Man kann gar nicht alles begreifen, was welchen Effekt hat.
Genau.
Und da man das nicht kann, ist einfach besser, man lässt Dinge auch passieren.
Genau. Und das ist ja wieder die Frage, was ist denn gut und was ist schlecht?
Das ist auch ein Riesenthema.
Und ist es gut, dass du dir das Bein brichst oder ist es schlecht? Es ist vielleicht schlecht für das Ziel, was du dir gesetzt hast in dieser Woche, an diesem Tag und in dem Moment.
Ja.
Aber vielleicht ist es ja gut, weil du die Krankenschwester kennenlernst und es die Frau deines Lebens ist.
Vielleicht.
Ja. Also you never know.
Deswegen würde ich sagen, so als kleinen Appell, nicht immer so ganz verbittert so durchs Leben rennen, sondern auch Sachen mal passieren lassen. Da passieren teilweise magische Dinge, die ich mir auch nicht ausdenken konnte.
Ja.
Du hast mir heute auch schon was erzählt, was man sich auch nicht ausdenken kann. Es passieren spannende Dinge. Aber jetzt nochmal so zu deiner Entwicklung, jetzt sind wir da schon so ein bisschen eingestiegen.
Ja.
Wenn du jetzt, ist bestimmt eine schwere Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wenn du jetzt deine Entwicklung Prozent vermitteln müsstest.
Was, ein Prozent?
Wenn du es in Prozent ausdrücken müsstest, von 0 bis 100, so bei wie viel Prozent bist du jetzt angekommen?
Boah, das ist, ich denke, die Frage kann ich nicht beantworten.
Okay.
Also den Zugriff habe ich noch nicht zu meinen Basisinformationen, dass ich weiß, wo ich am Ende lande.
Mhm.
Ich glaube, wie ich es ausdrücken könnte, ist, wenn wir sagen, heute bin ich bei 76%.
Okay.
aber wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, ob plötzlich mein Prozentrechner wie beim Börsenindex sich nochmal teilt. Keine Ahnung, ob in 10 Jahren plötzlich da nur 35%, also das geteilt wird und dann sind 2 Säulen, ja. Dann ist es so, dass die krasseste Entwicklung aber innerhalb der letzten 2,5 oder 3 Jahre passiert ist und die komplette andere Zeit war das eher so eine flache Steigung.
Und jetzt kurz exponentiell.
Und mit diesem krassen Tiefpunkt ist praktisch so eine ganze mega exponentielle. Also ich habe der damalige Heiner, also vor 3 Jahren noch der hatte vielleicht 25%.
Dann,
also nur um mein Gefühl zu geben, ja.
Klar, also da habe ich eigentlich schon zwei Sachen, die mir da einfallen. Spontan, die muss ich jetzt zuerst stellen, die Frage, wenn jetzt der 25% Heiner hier mit uns.
Das war der Multimillionär im Übrigen.
Ja, okay, wenn der 25%ige Multimillionär
Heiner
neben hier dem Happy Heiner, ich nenne dich jetzt einfach mal so, hier sitzen würde.
Ja.
Was würdest du ihm jetzt hier raten oder sagen? Ich meine, im Endeffekt, du könntest ihm ja auch sagen, hey, es fühlt sich gerade vielleicht alles nicht so gut an, aber wenn du eigentlich alles so weitermachst, landen wir ja wieder hier. Also vielleicht ist es auch nicht schlecht, was er macht. Ist eine schwere Frage so.
Genau, ich glaube, es ist für alle Dinge, ist ja immer die Frage, genau, wann ist die richtige Zeit? Also für was ist wann die richtige Zeit? Ich muss da was vorwegnehmen. Mit dem, dass ich eigentlich jetzt in den letzten Tagen mit der wundervollsten Frau der Welt zusammengekommen bin, oder ich kann gar nicht sagen, sie gefunden habe endlich, würde ich gerne gar nichts an meinem Leben verändern wollen und würde dem Heiner einfach nur sagen, ja, geh deinen Weg und sei mutig.
Okay. Ja, ich meine, wie gesagt, im Endeffekt führt es ja zu hier und jetzt und zu der Begegnung mit der Frau.
Vielleicht, ich würde die Frage nochmal anders beantworten. Jedem, der diesen Podcast jetzt anguckt, der hat ja einen Grund, warum guckt er den an.
Ja.
Oder andersrum, irgendwas in ihm hat gesagt, ich schaue mir den jetzt an oder ich höre mir den jetzt an. Und dem würde ich vielleicht schon was sagen.
Dem Zuhörer.
Dem Zuhörer.
Dann sag dem Zuhörer, den Zuhörerinnen.
Und denen würde ich sagen, so aus der Erkenntnis, die ich jetzt habe, also sind es eigentlich 3 Dinge, die ich sagen würde. So, das eine, was ich sagen würde, ist, geht mal auf eure Eltern zu, ob Mama oder Papa, und stellt denen die Frage, liebe Mama oder lieber Papa, was gibt es in deinem Leben, was mich betrifft, was du mir am liebsten nie erzählen würdest.
Puh, heavy shit, okay.
Und dann nehmt euch ganz viel Zeit und seid bereit, eure Mutter und euren Vater sofort zu vergeben.
Mhm.
Und sie einfach nur zu lieben dafür, dass sie euch die Möglichkeit gegeben haben, auf diese Erde zu kommen. Und denn die Antwort auf diese Frage wird euer Leben auf den Kopf stellen. Und wird praktisch so viel Klarheit in euch reinbringen, dass ihr so viel, also das wird wie ein Booster, das ist wie ein Rocket, wie eine Rakete, die dann zündet, ja. Ja, und das zweite ist, probiert mal einfach nur eine Woche zu leben, ohne Ziele zu haben und vielleicht auch mal einen Urlaub einfach. Ein Urlaub, nur mal ein Ticket zu buchen und in eine Stadt zu fliegen, ohne eine Unterkunft, gerne noch mit dem Rückflugticket, aber ohne andere, alleine und ohne die Reise geplant zu haben. Und jedes Mal, wenn euer Kopf sagt, plan doch das, buch doch das und so weiter, dann wirklich davon abzulassen, loszulassen und nehmt ein Tagebuch mit und erlebt diese Woche und schaut, was das mit euch macht. Und das ist so wie so ein kleiner Versuchsobjekt, um mal zu sehen, wie ein Leben funktioniert, was plötzlich im Flow ist und wo Dinge einfach passieren, die euch zugetragen werden. Und das ist vielleicht auch die Lehre, die ich noch kurz sagen möchte daraus, ist eigentlich dadurch, dass wir gar nicht da sitzen und warten, bis die Dinge, die auf uns zukommen wollen, zu uns kommen, verschwenden wir unfassbar viel Energie, Dinge zu erreichen, genau die wir eigentlich gar nicht erreichen wollen. Und viel schöner ist es eben eigentlich zu sitzen und zu warten und zu sehen, was passiert. Und darauf basiert dann, damit zu arbeiten. Ja.
Gab es jetzt noch einen dritten Punkt oder war das jetzt so ineinander geflochten?
Ich denke, das ist spannend. Ich habe gedacht, genau, es sind eigentlich drei, aber die anderen Dinge, da kann man gar nicht so helfen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich diese Frage an die Eltern, weil die wird ganz viele Dinge, die eigentlich dein Motivationsgrund waren, um diese materiellen Ziele zu erreichen, weil ein Großteil unserer Eltern eben uns einfach auch aus ihrem Kenntnisstand, ja, eben nicht mit bedingungsloser Liebe erzogen hat, sondern mit Liebe gegen Leistung, mit Liebe gegen, gegen Ergebnis. Ja.
Okay.
Du nickst auch so. Und das ist eben das, was uns konditioniert hat, auch in großen Teilen. Genau. Und ach so doch, sorry, okay, ich habe noch das Dritte.
Bin gespannt.
Das Dritte ist, durch den Schmerz zu gehen. Also es gibt Momente, wo du in der Traurigkeit bist und dich wirklich mit dieser Traurigkeit auseinanderzusetzen und zu schauen, was passiert.
Kann ich auch jedem, also ich meine, bei mir war es in Anführungsstrichen auch nicht freiwillig ausgesucht, so mit der Traurigkeit ist ja meistens irgendwie nicht.
Nee, passiert.
Passiert.
War bei mir eigentlich auch nicht, ich habe ja auch nicht gesagt, ich habe jetzt Bock, alles zu verlieren. So.
Ja. Aber in der Trauer, so grausam sich das anfühlen mag, da liegen verdammt viele Lektionen. Und ihr, so blöd sich's auch anhört, danach kommt ihr gestärkt raus. Das klingt alles nach so einem Klischee, aber jeder, der mal wirklich so durch eine extreme Trauer, ich meine jetzt nicht ein, ich bin 12 und meine Jugendliebe hat mich verlassen.
Wieso? Das kann auch. Hallo, du weißt nicht.
Okay, dann nehme ich das zurück, aber.
Ja, ich habe zufälligerweise eine Tochter, die jetzt im Dezember 12 wird.
Ja. Ah, okay. Wer weiß. Nee, aber da liegt auf jeden Fall liegt eine Riesenlektion drin. Ja, aber das, wie gesagt, muss man erleben. Trauer wünscht man jetzt auch niemand. Aber wenn, scheut euch nicht davor, da die Erfahrung zu machen und den Schmerz auch zu empfinden. Viele wollen ihn verdrängen.
Genau.
Genauso wie man glücklich sein, genießen oder erleben muss, muss man auch die Traurigkeit, muss man auch den Raum geben, den es verdient.
Richtig.
Okay, und jetzt haben wir eigentlich mal über den alten Heiner geredet. Jetzt versuchen wir mal einen Blick so leicht Richtung Zukunft vielleicht zu schielen. Wie würdest du jetzt sagen, also ist deine Entwicklung für dich abgeschlossen an dem Punkt? Und wenn nicht, wie sieht dein zukünftiges Selbst-Ich aus, wie du es dir wünschen würdest, in welche Richtung du gehst? Oder machst du dir die Gedanken gar nicht und bist voll achtsam und sagst, ich gehe mit dem Flow?
Also es ist, ich definiere nicht mein Selbst, sondern ich bin. Genau. Und wie meine Zukunft aussieht, das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, der Tim hat so ein geiles Kunstwerk gemacht da mit dem Totenkopf in Berlin und mit diesem Grabstein.
Ja.
Und da gibt es ja zwei Messages auf diesem, aus zwei Perspektiven gibt es dort. Und ich habe mir dort zwei Grabsteine ausgewählt. Und diese Frage eben, was würde auf deinem Grabstein stehen oder was würde da nicht stehen, wenn du eben gestorben bist, so. Ist auch wieder krass, gell, ist die Ausnahme. Der Tod ist ganz schön präsent, aber eigentlich sehr wertvoll, glaube ich auch. Auch Steve Jobs hat ja selbst den Tod als ein ganz wichtiges Element in der Entwicklung gesehen. Weil ich jetzt von ihm, also Will Smith, größerer Fan bin wie von Steve Jobs.
Ja.
Coole Designs, coole Produkte, aber als eine über die Persönlichkeit und die Art und Weise kümmern, fand ich nicht so gut, wie er da so drauf war. Aber genau, vielleicht kurz meine zwei Steine.
Ja.
So, auf dem einen Stein würde stehen, my mistakes made me. Mhm. So vom Legastheniker startend bis über alles hinweg. Ja. Alle Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben, haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eigentlich ist das fast schon wieder was Positives. Aus meiner Sicht, ja. Aus der Menschheitssicht ist es das eben nicht, weil wir die ganze Zeit unfassbar viel Energie aufwenden, um die Fehler zu vermeiden. Und der zweite Punkt, der zweite Stein, also das wäre so der schön wäre so. Wenn ich jetzt, okay. Keine Ahnung, Marco, wenn, kann ja sein, weiß man ja nie.
Man weiß nie.
Morgen bin ich nicht mehr da oder ich bin immer noch da, aber mein Körper ist nicht mehr da. Dann hätte ich gern, dass auf meinem Grabstein steht, he was present.
Okay.
Also in dem Fall, I was present.
Ja.
Finde ich eigentlich sogar viel cooler als he. Also ich fände sogar das gut, wenn auf meinem Grabstein das aus der Ich-Form steht. Mhm. Weil es dann gleich wieder denjenigen anregt, der es liest.
Ja.
Und genau, I was present. Und das ist, denke ich, eigentlich das Wichtigste für mich, für jeden Tag, für jeden Moment, für das Interview jetzt gerade mit dir, dass ich präsent bin, dass ich in dem Moment, wo ich bin, dass ich mich in diesem Augenblick aufhalte und nicht woanders, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit, sondern genau, einfach im Jetzt, jetzt bin, genauso wie im Jetzt, im Jetzt, in jedem Jetzt bin. Und ich glaube, wenn ich das einfach weiterhin tue, dann wird, wie auch immer lang mein Leben ist, wird das eben auch besonders schön.
Okay. Ja. Also für die Leute, die die Episode mit Tim noch nicht gehört haben, mit ihm über das Friedhof, über den Friedhof, ja. Das Kunstwerk habe ich mit ihm, ich meine sogar damals, es war noch nicht gemacht, er hat nur alles vorbereitet, mit mir hat er so als erstes gesprochen, ich versuche es ja auch in dem Video zu verlinken, also es ist ein super faszinierendes Kunstwerk, dass alle Leute das auch mal gesehen haben, ja. Und sich damit befassen.
Mega geil.
Ich durfte mir auch einen Grabstein aussuchen.
Geil.
Soll ich verraten?
Ja, musst du ja sagen.
Also
oder kannst du ja sagen.
Ja, ich wollte einen Grabstein, der für mich möglichst viel unter einen Hut bringt und eine Mischung aus Mahnmal, also so wie so ein moralischer Kompass, der mich immer wieder erdet. Mhm. Und ich habe gedacht, da jetzt bei mir bald ein Umzug ansteht, habe ich gedacht, hey, bei mir im Zimmer so, über dem Schreibtisch so, der soll mich immer wieder erden.
Ja.
Und ich hatte viele Favoriten und es sind super Steine dabei. Es
sind ja 100 Stück.
Ja, und es war so schwer.
Krasse Messages, ja.
Ich hatte so die Top 10 oder so und dann habe ich mich...
Na, ich habe auch Top 10 gehabt.
Ja, klar. Und dann
aber andere.
Dann muss man sich halt herauskristallisieren. Ja. Und ich habe mich entschieden für Played It Safe.
I Played It Safe.
Ja. Weil ich habe mir gedacht, hey, das kann man auf so viele Sachen anwenden. So nach dem Motto, soll ich einen Podcast starten? Was denken die Leute? Was, wenn es nicht gut ankommt? Ist verschwendete Zeit. Und dann gucke ich hoch und denke mir, play it safe, hau raus, mach. Oder,
ja.
Ich weiß nicht, soll ich die Frau ansprechen, die ich so hübsch und anziehend finde? So,
ja.
Play it safe. Ja. Ich spreche sie an. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. So.
Ja, geil.
Und das ist so ein Stein, den kann ich auf alles anwenden.
Ich habe es getan. So. Ja.
Ich habe es getan.
Gemacht.
Und immer, wenn ich eine Entscheidung treffen muss im Leben, wo ich in Anführungsstrichen dazu tendiere, den sicheren Weg zu gehen,
geil.
Dann gucke ich meinen Stein an und dann entscheide ich mich hoffentlich für die riskantere Sache, weil ich habe gedacht, die meisten Leute...
Hey, auch geiler Stein.
Ja, guck mal, die meisten Leute, die sagen so, soll ich ein eigenes Unternehmen gründen zum Beispiel?
Ja.
Nee, ist zu riskant. Und die schieben so irgendwie in so die fiktive Zukunft und ich denke mir so, die tun so, als würden sie nochmal leben, so nach dem Motto, im nächsten Leben werde ich Unternehmer.
Ja.
Aber wer weiß, was passiert, wenn es Licht ausgeht, aber ich müsste es jetzt machen. Und Played It Safe führt automatisch für mich zu meiner größten Angst im Leben, Sachen zu bereuen.
Ja.
Ich will lieber was machen und sagen, war nicht so geil oder war geil, als in meinem Kopf mir auszumalen, wie es gewesen wäre.
Geil.
Das war mein Stein.
Ja, ist geil.
Und ich freue mich, wenn ich den habe und den über meinem Schreibtisch hängen habe.
Das ist krass. Meine Kids, drei Kids haben ja auch, durften da mithelfen, auch bei dem Friedhof, den zu bauen. Und das süß, Joshua, der 13-Jährige, der hat den Stein Just Did It.
Mhm.
Der Elia, da ist eine Geschichte, der könnte eigentlich selber mal zu deinem Podcast kommen. Das ist der 8-Jährige.
Mhm.
Und der hat den Stein I kissed the love of my life as much as I could. Ein 8-Jähriger.
Krass.
I kissed the love of my life as much as I could.
Das ist schon mal eine Message. Hey.
Das ist eine Message.
In dem Alter.
Und die Julika, die auch unglaublich stark ist und sehr, sehr fokussiert, 1000 Dinge immer auf einmal erledigen will und auch alles sehr akkurat macht, hat sich den Stein ausgewählt, just relax. Auch was gut. Auch wieder für sich, also da reden wir von in dem Fall einem 11-jährigen Mädchen und das ist so das, was wo ich eben auch wieder denke, wir können, es ist Wahnsinn, was wir von Kindern lernen können und mit welchem Bewusstsein sie schon solche Entscheidungen fällen, ja.
Ja.
Also siehst, was in jedem seinem Just Did It, beim Joshua ist das Machen, das Erschaffen im Blick,
ja.
Ähnlich wie bei dir,
ja.
Genau, Did It Safe oder bei Tim, wie heißt Don't Be Afraid
To Create.
To Create. Bei Elias die Liebe.
Interessant, hey. So, und jetzt versuche ich nochmal hier, jetzt sind wir schon echt schon in die Tiefe so eingestiegen. Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen den Haken so zum ursprünglichen Thema versuchen zu schlagen. Und zwar möchtest du, also beziehungsweise eine Frage, die gerne ganz kurz beantworten, dass ich so den zweiten Teil stellen kann. Arbeitest du immer noch in demselben Job, oder? Wie damals?
Also ich mache die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche halt jetzt in einer anderen Firma.
Okay.
Genau, in einer anderen Konstellation, aber genau.
Okay.
Weil ich mache sie anders.
Das ist schon mal gut, hast die Lektion vielleicht gelernt.
Ja. Oh, scheiße, Mann, ja. Ganz schön schmerzhaft.
Ja, die Lektionen sind oftmals schmerzhaft.
Das war eine Multimillionen-Euro-Lektion.
Lektion. Die können sich viele gar nicht leisten.
Nein, ich auch nicht, ja.
Und jetzt die Anschlussfrage, deswegen wollte ich wissen, ob du im selben Job bist. Möchtest du wieder auf das finanzielle Level kommen oder würdest du jetzt sagen, so, das hat so viele Probleme auch mit sich gebracht, dass davor habe ich zu großen Respekt oder vielleicht auch Angst oder vielleicht will ich das gar nicht mehr? Mhm. Oder versuchst du jetzt wieder so die Karriereleiter so hoch zu klettern, aber mit deiner jetzigen Einstellung? Weißt du, was ich meine? Du kannst mit deiner jetzigen Einstellung vielleicht da oben glücklich sein oder du sagst, du bist jetzt mit dem in Anführungsstrichen minimalistischen Lifestyle hast dich so angefreundet, dass du das gar nicht so arg nach oben schrauben musst und möchtest vielleicht auch.
Also generell ist es so, mein Ziel, oder nicht, mein Ziel ist verkehrt, dass ich habe Ziele aufgegeben, ich habe keine Ziele mehr. Meine Aufgabe ist es, und das ist nach wie vor die Aufgabe, und das weiß ich auch, also ich weiß das wirklich tief in mir. Meine Aufgabe ist es, möglichst viel Menschen mehr Leben zu bringen. Das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, das zu tun, indem ich wieder das Materielle emotional verbinde und das Materielle im Sinne von eben das Gebäude so design und gestalte, dass es Emotionen im Menschen weckt, die ihn wieder leben lassen. Ja? Also so wie eine Lichtung, die du kommst und zu deiner Erkenntnis findest. Ja? Und irgendjemand hat die Lichtung gebaut, steht jetzt aber da nicht und hält da einen tollen Vortrag oder so. Das ist auch eine Ausnahme, dass ich heute bei dir bin, darüber red. Und das ist mein Mittel. Mein Mittel sind die Areale, die Gebäude, die ganzen Dinge, die eben dann auch so zu entwickeln, dass die Menschen besser leben und gleichzeitig ihre Aufgaben wiederum, die sie ja mit Freude machen, diese Aufgabe eben auch noch erfolgreicher im Jetzt
vielleicht auch.
Und vor allem in dem Moment, wo sie es tun, glücklicher erledigen können. Viel zu trinken haben, gutes Essen haben, tolles Ambiente haben, in Räumen sind, in denen sie sich wohlfühlen und in denen sie Energie kriegen und eben und da auch wiederum die Dinge erreichen, die sie sich vornehmen und
da höre ich jetzt raus so ein bisschen so, dass das Finanzielle so gar nicht, also natürlich ist nicht der Hauptfokus, sondern das kommt halt mit. Oder?
Na, ich würde schon sagen, also es gibt auch da wieder Heiners Lowest Happy Line und es gibt Heiners Low Happy Line und Heiners Happy Line und alles andere ist Luxury Life.
Und möchtest du die Luxury Life überschreiten oder da ankommen?
Na, für mich ist, also Geld ist einfach auch, ist in Bewegung und natürlich ist es so, also mir persönlich ist egal, wie viel Geld ich besitze. Also letztendlich ist mir wichtig, dass ich das am Ende Monat oder unter der Woche oder wie auch immer das Geld da ist, dass ich essen kann, dass ich schlafen kann und dass ich schöne Dinge, ohne dass die teuer sein müssen, mit den Menschen erleben kann, die ich liebe. Ja, auch mit meinen Kumpels einfach coole Sachen erleben kann. Die müssen aber gar nicht abgefahren sein. Das finde ich auch cool eigentlich in unserem Freundeskreis, dass da nie das Streben ist, jetzt in einem 5-Sterne-Hotel zu übernachten, sondern eigentlich an einem Ort, wo wir als Kumpels eben dann auch die schönste Zeit miteinander verbringen können. Und es muss nicht mal teuer sein. Es kann auch für 25 Euro die Nacht oder 5 Euro die Nacht sein und wir haben trotzdem Spaß. Und deswegen ist Geld relativ. Also für mich ist es viel, viel wichtiger, mit Menschen zu leben und zu arbeiten, mit denen ich im Urvertrauen bin. Also wo ich einfach, wo ich nichts beweisen muss, wo ich einfach das Jetzt genießen kann und jeden Schritt im Jetzt genießen kann. Und das ist, ja, ich denke, in dem Freundeskreis, den ich jetzt inzwischen habe, ist es so. Da haben wir das, das sind alles Menschen, die für sich in einem gewissen Vertrauen sind und auch ein gewisses Urvertrauen einfach ins Umfeld geben. Ja. Und im Business ist das gar nicht so einfach, weil es eben in dieser ganzen Beweis-Business-Welt, Wettbewerbs-Business-Welt natürlich ganz noch sehr wenig Menschen gibt, die wirklich im Vertrauen angekommen sind. Aber das Geile ist einfach, wenn du Business mit Menschen machst, die im Vertrauen angekommen sind und beide sind's, dann musst du erstmal nichts einander beweisen, sondern du lernst dich kennen, du siehst, dass der andere die Erfüllung in seiner Aufgabe hat, du erkennst, in was du eben nicht deine Fähigkeit hast und du bist sofort im Vertrauen. Und beide handeln aus dem Vertrauen. Und wenn zwei Menschen aus dem Vertrauen was für die Zukunft erschaffen, dann kann da nur was Geiles entstehen. Mhm. Weil sie beide in Bewegung bleiben, beide bleiben im Flow und beide tun Schritt für Schritt dann eben auch alles entstehen lassen. Ja.
Okay, also dann habe ich jetzt aber noch eine vielleicht provokante Frage. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ich bin echt gespannt.
Und zwar wir sind uns ja eigentlich einig, dass so der Weg, den du oder die Entwicklung, die du jetzt gemacht hast, die wir jetzt hier alles schon so skizziert haben, dass dich das als Mensch reifen hat lassen, dass du da in deiner Entwicklung vorangekommen bist, eben weil zum Beispiel das Geld plötzlich weg war und du die Phase durchgemacht hast. Und jetzt sagst du halt, du kannst auch mit weniger glücklich sein. Und jetzt
Ich bin.
Alles gut. Und jetzt kommt die Frage, glaubst du, du wärst auch glücklich, wenn du in einem armen Land geboren worden wärst, mit einem T-Shirt, einer Hose, ohne Geld, ohne den Fall gehabt zu haben, dass du sagst, ich bin da trotzdem glücklich? Oder glaubst du, der Prozess ist wichtig, wenn man nämlich mit vielleicht nichts geboren wird?
Super geiles Beispiel für dich.
Ja.
Ich war jetzt erst kürzlich auch wieder durch einen ganz tollen, ich kann gar nicht sagen, Freund oder Geschäftspartner, der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Heiner, hast du Bock, in 3 Tagen mit nach Brasilien zu fliegen? Ich lade dich ein, ich weiß, du hast nicht das Geld, dass du dir den Flug leisten kannst, das Hotel leisten kannst und so weiter. Du würdest das dir jetzt einfach auch nicht finanziell machen, ja? Genau, 3 Tage Brasilien und wir wollen dich einfach mit dabei haben, mit deiner Fähigkeit, mit deiner Kompetenz. Genau, wir planen hier ein Immobilienprojekt und brauchen deine
Expertise.
Und was für ein geiles Geschenk, oder?
Ja,
und krass. Dann bin ich dahin geflogen und ich habe dann auch einen Deutschen kennengelernt, super krassen Typen, auch eine ganz krasse Geschichte, kommt auch aus Stuttgart interessanterweise. Und der ist nach Brasilien ausgewandert und hat dort alles verloren und ist in den Favelas groß geworden.
Krass.
Als Deutscher, Weißer, als Weißer in den Favelas.
Bin auch nicht leicht bestimmt.
Ja, vor allem, weil alle Weißen dort ja als diejenigen gelten, die Geld haben. Mhm. Und er hat dann einen Song gemacht, der auch richtig erfolgreich wurde. So in einer Art, so in einem brasilianischen Funk, so eine Spezialart der Musik. Und ich glaube, der hat auch vor 5000 Leuten und also richtig krass gespielt, auch super erfolgreich der Song. Und da singt er eben auch darüber, dass er weiß ist und trotzdem nichts hat. Und das Spannende ist, das ist ja das Spannende in den Favelas und auch was den Samba angeht oder auch das Fasching, dass eben du gehst in so eine Favela und die Menschen dort besitzen gar nichts. Und sie besitzen aber Glück. Sie sind in der Liebe, sie sind frei von, in dem Fall jetzt, in dem Extremfall eben auch frei von dem Materiellen und haben eben das Einzigste, was sie haben, ist die Liebe, ist es. Und auch nur so können sie eben unter den Bedingungen, die da sind, existieren. Ja. Und das ist, deswegen denke ich, dass ich würde definitiv sagen, dass Menschen, die gerade unter anderen Umständen leben und öfters schneller das Glück finden. Und klar, den ihr Alltag ist nicht wundervoll und aber sie in ihrem Inneren, das ist das, was ich meine, als einzelnes Individuum sind schon mit viel weniger glücklich. Ja.
Okay, also würdest du schon sagen, eher ja.
Ja.
Und ich mache es jetzt für mich kurz, aber ich muss echt schmunzeln, weil da sind wir auch wieder auf einem Nenner. Dann mache ich eine extra Episode draus, die ist schon geplant. Aber ich habe für mich, ich war auch in Bali, habe dann auch Einheimische kennengelernt, so weg. Ich bin extra auch nicht in das Touri-Zentrum, das jeder da so geht. Und da habe ich in dem Land, um es ganz kurz zu machen, festgestellt, die Leute haben in Anführungsstrichen nichts, beziehungsweise wenig, vor allem also materielle Dinge meine ich jetzt. Die schlafen zu acht irgendwie auf einer Matratze als Familie und wechseln sich ab, wer auf dem Boden schläft.
Ja.
Ich habe aber noch nie so glückliche...
So wie wir jetzt hier sitzen.
Auch. Ja, ungefähr so. Ich habe noch nie so glückliche, authentische Leute mit einer positiven Ausstrahlung gesehen.
Genau.
Und dann war ich in Miami mit Tim. Da gehen wir beide ja dann auch demnächst hin.
Ja.
Zwei Wochen geht's los. Und die Welt war das komplette Gegenteil. Das war so, man möchte glücklich wirken.
Ja.
Man hat das Handy angemacht und macht Instagram-Story und tanzt mit den Mädels.
Genau.
Und dann drückt er auf Stopp und sein Gesicht ist sofort gedroppt. Er war nicht mehr glücklich, aber Hauptsache der Schein nach außen ist super.
Genau. Wie der Heiner, der alte
Heiner. Wie der alte Heiner, um da jetzt nochmal die Parallele
Happy
zu ziehen.
Heiner, ja.
Und da mache ich eine extra Episode draus, aber ich habe auch gemerkt, Leute, die eigentlich nichts haben, sind irgendwie, warum auch immer, oftmals glücklicher.
Mhm.
Genau, und jetzt...
Ja, hast du vollkommen recht.
Das ist auch jetzt ein super Punkt für die nächste Frage, so mit der wir eigentlich alles begonnen haben. Was ist jetzt dein persönliches Fazit? Macht Geld glücklich?
Nee, es erschafft nur Möglichkeiten. Wobei, ich glaube, jeder denkt das ja.
Mhm.
Und ich glaube, ganz wenig Menschen wissen, was wirklich Glück ist.
Okay.
Und das ist, denke ich, so die Frage. Genau, bringt Geld dir dieses Glück, was ich jetzt habe?
Mhm.
Nein.
Also mein Fazit ist, Geld wird oftmals aber auch verteufelt und ich finde das auch falsch.
Richtig, sehe ich auch so.
Ich versuche es eigentlich fast neutral zu sehen.
Ja, ist eine Energie, ist ein Mittel, ist eine Möglichkeit.
Ja.
Das ist es definitiv, ja.
Und um da jetzt auch nochmal zwei Leute zu zitieren, auch wieder super Leute, den einen kennt es glaube ich nicht, Les Brown, so ein Motivational Speaker der Stunde 1.
Mhm. Sagt mir aber, glaube ich, was.
Ja, kann sein, also da hat man viele Videos so gesehen. Der ist jetzt um die 70, 80, ich weiß nicht. Und er hat gesagt, man sagt, Geld macht nicht glücklich, sagen auch viele Leute, aber jeder möchte für sich selber rausfinden.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Alle sagen, Geld macht nicht glücklich.
Genau.
Aber jeder versucht dann doch reich zu werden, um zu sehen, macht es nicht doch glücklich.
Ja.
Das fand ich.
Es macht neugierig.
Ja, das fand ich spannend. Und der andere war Jim Carrey, der ja auch eine krasse Entwicklung.
Ja. Oh,
den muss
gleicher Moment. Wir haben spirituell, oder auch, glaube ich, das sein Jetzt. Ich weiß, wenn er von dem redet, wenn er von dieser Verbindung redet, dieses sich selbst aufzulösen und so weiter. Das habe ich alles gefühlt.
Das habe ich gedacht, ganz dass krass. Der dir gefällt.
So. Absolut. Wir könnten uns an einem Abend, glaube ich, direkt connecten. So, auch Keanu Reeves ist auch jemand, der, da ist einfach eine Verbindung da. Ja.
Und Jim Carrey hat gesagt, ich wünschte, dass alle Menschen reich und bekannt oder erfolgreich sein könnten, um zu realisieren, dass das nicht die Lösung aller Probleme ist.
Genau. Und ja, das ist also ja unfassbar, also wertvoll auch er, wie er seine ganzen Erkenntnisse da teilt. Und genau, trotzdem denke ich, und das musste ich aber auch lernen, dass Geld was ganz Wundervolles ist. Also das klingt krass jetzt, aber das ist eben so wirklich, Geld ist eben weder negativ noch positiv, sondern Geld ist einfach auch nur eine Art von Liebe. Und es ist eine Art, man kann sagen, es klingt immer so komisch, aber es ist wirklich auch eine Energie. Es ist eben etwas, wenn ich es einsetze, dann kann was anderes entstehen. Die Frage ist eben, will ich Geld besitzen oder soll das Geld mich besitzen? Und da würde ich eben beides mit Nein beantworten. Also weder will ich es, das Ziel darf nicht sein, es zu besitzen und das Ziel darf auch nicht sein, von ihm besessen zu werden, sondern das Ziel muss sein, dass das Geld im Fluss ist und dass durch diesen Fluss Dinge ermöglicht werden, wie das Wasser, was einfach den Acker nährt, ja, aber ja auch dann verschwindet und wieder in die Pflanze geht und aus der Pflanze in den Kochtopf kommt und so weiter
und so fort.
Und es bewegt sich eben, es ist im Fluss. Ja,
ja, also ich glaube, da um für mich auch nochmal das so abzuschließen, also im Leben, glaube ich, generell sind Extreme eher schlecht, meiner Meinung nach. Und so ein gesundes Mittelmaß, glaube ich, und das geht dann schon wieder mit Mittelmaß, meine ich auch so ein bisschen den Flow, was wir vorher angesprochen haben, nicht alles zu erzwingen, sondern so ein bisschen mit den Sachen mitzugehen.
Genau.
Glaube ich, ist ein Mittelmaß super gesund.
Ja.
Und weil ich heute eh schon so super Geschichten irgendwie parat habe ich nochmal was hier aus Markus Märchenstunde. Und ich glaube, die Geschichte wird dir auch wieder mega gefallen. Ich glaube, das tut das ganze Thema so schön umrunden. Und zwar musst du dir jetzt vorstellen, da liegt ein Fischer, der liegt in seinem Boot, hat seinen Hut über die Augen, so, so ein, sag mal, Schilfstiel im Mund. Und da kommt dann so ein Tourist, ja, so ein Businessman, und geht so hin und sagt so, wieso liegst du eigentlich in deinem Boot? Wieso fängst du
Barry Finn so ein bisschen.
Wieso fängst du eigentlich keine Fische? Sagt er, ich habe für heute genug Fische gefangen. Dann sagt er, ja, aber wenn du jetzt weiter fischen würdest, dann hättest du noch mehr Fische. Ja. Dann sagt der Fischer, ja, und dann? Und dann sagt er, ja, dann hättest du mehr Geld zur Verfügung. Und dann sagt er, ja, und dann? Mit dem mehr Geld könntest du dir neue Netze kaufen, dann könntest du noch mehr Fische kaufen. Dann sagt er, Fische fangen, dann sagt er, ja, und dann? Dann sagt er, dann könntest du Leute einstellen mit dem Geld und könntest noch mehr Geld machen, weil mehr Leute für dich arbeiten. Sagt er, ja, und dann? Sagt er, und dann könntest du die Fische, könntest du eine Fabrikhalle mieten, Fischkonserven reinmachen, in die ganze Welt verschiffen und richtig viel Geld machen. Sagt der Fischer, und dann? Dann sagt der Businessmann, und dann könntest du dein Leben genießen. Und dann sagt der Fischer, was glauben Sie, was ich gerade mache? Weißt du, was ich meine? Wieso soll er den ganzen Drill durchmachen?
Das ist auch das Spannende.
Wenn er eben hier und jetzt schon das macht, was am Ende der Fahnenstange von dem...
Da habe ich auch, deswegen ist aus meiner Sicht auch die Maslow-Pyramide das größte Quatsch. Maslow hat aus meiner Sicht da überhaupt nicht recht. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Da kann man den Link auf Wikipedia vielleicht noch setzen, aber die müsste eigentlich jeder kennen. Und da ist es ja auch so, in der Maslow-Pyramide ist die Spitze oben, ist das Glück.
An der falschen Stelle.
Genau an der falschen Stelle. Und das eigentlich ist es so, wenn du glücklich bist, dann kommen alle Dinge aus einer ganz anderen Logik auf dich zu. Und ist vollkommen beschreibend. Und das würde ich auch sagen, also würde ich auch sofort unterstreichen. Ja? Deswegen ist es klar, was würde jetzt der Fischer machen, wenn er dann doch an seinem Strand ist und plötzlich kommt eben eine Riesenflut und die Flut geht zurück und jetzt liegen dort eben 10.000 Fische. Ich meine, das ist ein Geschenk und vielleicht könnte er damit in seinem Land eine Hungersnot wieder stoppen. Ja? Und vielleicht würde er dann auch ganz schnell gucken, dass diese Fische, die jetzt gerade gestorben sind, auch wirklich der Menschheit zugeführt werden und gegessen werden und nicht dort verrotten. Ja? Aber und so ist es, meine ich, eben auch mit dem Geld. Nicht das zu erzwingen, aber wenn es kommt, das eben dann auch fürs Richtige einzusetzen und in den Fluss zu bringen. Ja?
Okay, dann kommen wir jetzt schon langsam ans Ende. Jetzt noch vielleicht für die Leute da draußen. Wie können Leute, wenn sie möchten, wenn du das auch überhaupt möchtest, so mit dir in Kontakt treten? Gibt es da Möglichkeiten? Oder wie können vielleicht auch Leute, die Interesse haben, so an der Arbeit, die du machst, vielleicht potenzielle Kunden, wie können die irgendwie dich erreichen oder dein Unternehmen?
Achso, das kannst du, denk über relife.io. Ich glaube, wenn wir unten einen Link hinsetzen,
setz mal einen Link.
Können wir da gerne hinsetzen. Ansonsten halt dich anschreiben gerne. Und also wir haben Lust, wir wollen der viel mehr Menschen mehr Lebensorte bringen und haben einfach Bock, das zu tun. Ja.
Alles klar, dann setzen wir den Link, dass die Leute da draußen das auch finden können. Und jetzt kommt eigentlich so der Part, auf den ich mich bei jeder Episode am meisten freue. Und bei dir bin ich auch, also ich bin jedes Mal super gespannt, aber jetzt bin ich fast noch mehr gespannt. So.
Nein.
Doch?
Dankeschön.
Und zwar eine Bonusfrage, die kriegt jeder Gast gestellt von mir. Wenn du eine einzige Lebensweisheit hinterlassen könntest, eine einzige, welche wäre das und wieso? Heiner meditiert, liebe Leute.
Ja, ich muss...
Nimm dir Zeit, das ist eine verdammt schwere Frage.
Ich würde es nicht als Weisheit weitergeben, sondern genau als Frage oder als Aussage eigentlich. An jeden Menschen da draußen, der das Gefühl hat, zu rennen, findet raus, warum ihr wirklich rennt. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei, wenn ihr die Antwort gefunden habt.
Okay. Da muss ich auch drüber nachdenken. Aber das werde ich auch machen. Finde ich aber super. Finde ich super.
Ja, spannend. Bin gespannt, was du sagst.
Was ich jetzt...
Was du dann sagen wirst.
Ach so, okay. Ich glaube, das muss das, ich...
Du musst richtig tief... Also stell dir mindestens 10-mal die Frage, warum. Also ist es das wirklich? Und dann geh weiter und weiter, bis du... Warum rennst du? Warum... Genau.
Okay, ihr habt es gehört. Frage auch an euch. Fragt euch, warum rennt ihr? Alright. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch was, was dir so auf der Seele brennt.
Dankbarkeit dafür, dass ich hier mit dir sein darf und du mir all diese Fragen gestellt hast. Ich bin schon so gespannt, das selber zu hören.
Wenn ich es fertig gemacht habe. Ja, dann, wie gesagt, bedanke auch ich mich nochmal bei dir, dass Dankeschön, du dir die Marco. Zeit genommen hast, dass ich auch so ein bisschen so deine Welt sehen konnte, dass ich auch dich heute noch ein bisschen besser kennenlernen durfte.
Ja, ist krass, gell? Wie man da deep taucht.
Wie man da echt noch Leute kennenlernt. Und ich hoffe, wir haben euch da draußen auch noch ein bisschen Mehrwert geben können. Ihr habt einen Einblick bekommen, so ein bisschen auch, wie man Geld anders sehen kann. Und wenn ihr keine News verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen unter @deeptalkpodcast. Würde mich freuen. Auch jederzeit Feedback zu der Episode. Was waren so die Sachen, die euch so am meisten gefesselt haben? So, welche Kernaussagen nehmt ihr mit fürs Leben? Wir beide würden uns über das Feedback freuen.
Ja, hey, echt. Jede Frage, jede Kritik, egal wie.
Und ich werde es versprochen auch weiterleiten an dich, wenn was kommt. Und ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr wieder demnächst einschaltet.
Dankeschön, Marco.